Jut.
Maria.
Go.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe, zur allerersten offiziellen Mega-Ausgabe.
Gab es eine inoffizielle?
Ja,
da war ich nicht dabei.
Ja, wir hatten doch hier vor so eine Nullnummer, so, aber
ach, ist ja,
so eine halboffizielle, aber jetzt ist es richtig offiziell, jetzt geht's endlich los. Hier ist Ausgabe 1 von Wiedersehen macht Freude. Oder Vimaf, wie wir Fans sagen.
Geil, wie er übrigens immer seinen alten Job reinbringt, Viva. Ja, wir wissen, du warst mal bei Viva. Komm wieder runter.
Wusstet ihr übrigens, dass Viva, es gab wohl mal eine Regelung, dass Fernsehsender nicht einfach so irgendwie heißen dürfen, sondern es muss immer eine Bedeutung haben. Und das hat man denen bei Viva aber erst gesagt, nachdem der Name Viva schon stand und alles aufgebaut war und so. Und dann mussten die es ja schnell für irgendein Formular was einfallen lassen. Und dann haben sie Videoverwertungsanstalt hingeschrieben. So, aber dieser kleine Funfact, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um tolle Filme, die wir gucken mit noch tolleren Gästen. Und die erste Folge legt die Messlatte schon gleich so irrsinnig hoch. Aber erstmal zu den Leuten, die immer hier sitzen. Meine Wenigkeit ist Nils Bokeberg und mir gegenüber sitzt die bezaubernde, die wunderschöne und die auch privat äußerst angenehme und charmante Maria Lorenz.
Was hat zwei Daumen und ist äußerst charmant?
Die Frau, die gerade mit zwei Daumen auf sich selber zeigt.
Genau. Richtig. Ich habe alle Podcast-Regeln sofort abgehakt.
Sehr gut. Direkt erstmal einen visuellen Gag zum Einstieg.
Richtig. Das meine ich ja.
Finde ich super. Hallo Maria.
Hi. Und wir haben unseren, also meinen, ich will nicht für dich sprechen, aber meinen absoluten Lieblings-Podcast-Gast direkt in der in der ersten Folge.
Er ist bekannt als Schambolzen in der ganzen Republik. Er ist bekannt als der Mann für gewisse Stunden. Er ist ein Mann, der alles kann. Er kann alles. Er ist ein Tausendsasser. Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Ist gelegentlich ein Hans Kuck in die Luft, aber er ist ein Bon Vivant. Er ist ein Lebemann. Er lebt das Savoir-Vivre wie kein Zweiter. Dieses Laissez-faire, das ist in seiner DNA. La Dolce Vita könnte sein zweiter Vorname sein, wenn er italienisch wäre, aber er ist norddeutsch und auch sein Name könnte nicht norddeutscher sein. Herzlich willkommen, unser Lieblingsgast und der beste Start, den man in einem Podcast haben kann, Uke Bosse.
Ah, danke für diese fantastische Ankündigung. Ich habe mir gerade einen neuen Podcast überlegt, gerade in dieser Sekunde, wo ihr so Gäste einladet und die einfach nur lobt für eine Stunde.
Und die kommen einfach nie zu Wort.
Nee, also ich würde mir das jetzt auch eine Stunde anhören. Das war ja ganz, ganz, ganz großartig. Ich wollte
eigentlich
gar nicht, dass du aufhörst.
Wir können dann auch behaupten, dass jeder da ist.
Ja.
Heute im Studio Tom Cruise.
So einfach nur über Leute, nett über Leute reden. Das halte ich für, also na, ich meine, diese Idee für diesen Podcast ist auch gut. Und ich sage jetzt an dieser Stelle nicht, lass uns doch gleich einen anderen Podcast machen. Und das ist ja auch Quatsch.
Ja, das ist Quatsch.
Oder? Also ich meine, außer ihr wollt. Also, aber ich meine.
Aber, du wärst abfüllt, oder?
Also ich würde, ich hätte jetzt nichts, ich könnte dann auch mal sagen, das war ein gutes Lob und ich könnte das so bewerten.
Aber Nils,
Maria,
eine Sache.
Ja?
Ich weiß nicht, wie es Uke ging. Aber als du die Einladung von uns bekommen hast, hast du sofort verstanden, was wir da eigentlich vorhaben?
Nein, ich habe trotzdem zugesagt.
Ich glaube, es ging allen so.
Das ehrt dich, Uke. Vielleicht, ich versuch's mal den Zuhörern zu erklären, vielleicht schaffe ich das. Bei Wiedersehen macht Freude haben Maria und ich es uns zum Ziel gesetzt, alte Filmreihen oder auch Filmreihen, die zum Beispiel zum Beispiel die Filmografie eines Schauspielers vorzuknöpfen und noch einmal ganz zu schauen. Und weil alleine gucken blöd macht, haben wir jedes Mal einen Gast dabei, der sich dann mit uns zusammensetzt und nochmal über das Gesehene spricht. Wir werden verschiedene klassische Filmreihen uns vornehmen. Aber jetzt nicht die Langweilen, die jeder macht. Wir gucken jetzt nicht zum x-ten Mal irgendwie Star Wars oder Harry Potter oder Indiana Jones oder so.
Harry Potter gucken wir noch.
Was? So. Aber nicht so die Stammis, sondern wir gehen direkt ins Volle. Wir gucken alle Police Academy Filme nochmal. Wir gucken alle Fast and Furious Filme nochmal. Wir gucken alle Nicolas Cage Filme auf jeden Fall. Wir gucken auch
alle Ein Hund namens Beethoven Filme. Ich freue mich schon auf den Teil 30, glaube ich, doppelt bellt besser. Mal gucken, wer da dabei ist. Nach Ukes Gesichtsausdruck nicht er.
Ja, das muss ich jetzt mal dazu sagen, ohne dass ich jetzt verraten will, was jetzt dieser erste Film ist. Vielleicht redest du erst mal weiter, aber wie habt ihr den ausgesucht? Wie ist der da einzuordnen?
Also, wir schauen über den Tellerrand für den Begriff Filmreihen.
Den Tellerrand des guten Geschmacks.
Ja, auch vielleicht, doppelt bellt besser, ich will es einfach nochmal nachklingen lassen. Und gucken uns nicht nur Filmreihen an, die ein Regisseur oder irgendwer mal als Filmreihe geplant hatte, sondern eben auch Schauspielereien oder auch Regisseure, alles, was ein Regisseur, ein bestimmter gemacht hat, Rennie Harlin in dem Fall. Ja. Und ich dachte, wir müssen ja auch mal so einen Weg gehen, auf den wirklich keiner kommen würde. Und wir gucken alle Julia Roberts Filme.
Ah, ja.
Und da kommst du ins Spiel, Uke.
Ja, und das Tolle daran ist ja, dieses Wiedersehen macht Freude, weil also den Film hatte ich noch nie gesehen. Oder wenn, dann hatte ich ihn ziemlich hart verdrängt.
Man muss auch mal sagen, weil es die erste Sendung ist, Wiedersehen macht Freude ist ja gar nicht unbedingt so ein sehr beliebter Begriff, weil das ist ja eher was, wenn man sich was leiht und jemand sagt das, ist ja eigentlich die Stimmung nicht so gut im Raum.
Ja, es ist so eine leichte Drohung mit drin, es ist ein passiver, Wiedersehen macht Freude, ne?
Genau so, oder wenn man auch so im Büro was verleiht, so ein Stift, Wiedersehen macht Freude, ne?
Ja, immer das Ne dahinter, das macht es eigentlich aus.
Ne?
Wiedersehen macht das Freude, vielen Sachen weißt du selbst, ne?
Das macht aus vielen Sachen so passiv-aggressive Sachen.
Das stimmt.
Weißt du selber. Weißt du selber, ne?
Ich hab dich lieb, ne?
Ne?
Aber ich find's auch wahnsinnig schwer zu erklären.
Ne?
Aber ich hab's doch eigentlich super erklärt. Wir gucken mit Menschen, die wir mögen, Filme, die wir vielleicht nicht so unbedingt mögen.
Na, man muss ja auch nicht alles gut erklären können. Es gibt kann ja trotzdem auch Spaß dran haben. Ihr hattet doch bestimmt schon mal Sachen im Leben, die ihr nicht erklären könnt und trotzdem Spaß hattet.
Es gibt so einen Aufhänger, es gibt so einen roten Faden durch jede Filmreihe. Mhm. Wir gucken auch alle Bond-Filme zum Beispiel.
Stimmt.
Aber wir fangen mit Julia Roberts an, ne? Das finde ich schon mal gut. Beziehungsweise, ich habe gehört, es gab eine Nullnummer. Also ich bin ja sehr froh, dass ich nicht der Gast der Nullnummer war, weil der fühlt sich bestimmt Nullnummer, total
schlecht. Da haben nur Maria und ich uns warm gesprochen.
Ach so, okay.
Da haben wir uns nur warm gefallen.
Da haben wir auch nochmal versucht, das Konzept zu erklären. Egal. Aber was ist denn der Film heute? Und ich finde, der Gast sollte das sagen.
Findest du?
Ja.
Findest er hat schon was vorbereitet gehabt.
Also ich meine, mal davon ganz abgesehen, dass der Name des Films auch im Titel dieser Folge steht. Lasst uns doch jetzt mal so eine Riesennummer draus machen.
Richtig. Ja, dann schreibe ich doch einfach dich rein in die Folge. In den Titel. Mach einfach nicht. Na gut, wir gucken heute diesen wahnsinnig tollen Film, wo unter anderem Julia Roberts drin vorkommt, wo unter anderem Richard Gere drin vorkommt. Und ja, es ist ihr größter Hit, also es ist der Film, der die beiden quasi berühmt gemacht hat. Es ist, ihr habt es aber schon geraten, ist ja klar, Die Braut, die sich nicht traut. Das ist, wo sich jemand gedacht hat, hey, never change a winning team.
Ja.
Lass es einfach alle nochmal nehmen. Ja. Und,
das auch Ganze, das Team das gleiche war?
Klar, auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall der gleiche Regisseur. Gary Marshall hat den, glaube ich, gemacht. Es ist, glaube ich, auch der gleiche wie bei Pretty Woman.
Es ist das gleiche Thema. Ich habe also sehr viel da gesehen. Und ich habe mir schon gedacht, es gibt ja diese ne, bei DC Comics und so gibt es immer dieses Multiversum. Und ich dachte, vielleicht ist das so ganz, ganz clever. In einem anderen Universum, innerhalb dieses Multiversums, sind das eigentlich auch dieselben Leute.
Oder nachdem die beiden irgendwann mal einen Schlaganfall hatten und sich und so amnesiemäßig.
Oder so, vielleicht der dritte Teil hätte vielleicht alles aufgeklärt.
Ja.
So, wo dann
kommt ja vielleicht
so Memento-mäßig.
Wie gut das wäre, weißt du? Genau, so Richard Gere reist in der Zeit zurück und alle Richard Geres, die es je in irgendeinem Film mit Julia Roberts gab, sind eigentlich dieselbe Person. Ja. Immer, faszinierend an diesem Film ist ja, dass du ja dadurch, dass es vorher den Pretty Woman Film gab, der ist vielleicht der bekanntere von den beiden, oder? Ist vielleicht ein bisschen bekannter.
Ja, aber da ist, glaube ich, eine Generationsfrage.
Das stimmt. Also es gibt genau Generation, die Braut, die sich nicht traut. Dadurch ich meine, man weiß es immer, dass die beiden Hauptdarsteller sich kriegen, aber jetzt weiß man es noch mal viel mehr. Ja. Es ist völlig klar, was auch immer passiert, ja, die beiden müssen sich kriegen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, und ich will nicht zu viel vorweggreifen jetzt an dieser Stelle, es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn sie sich entweder nicht kriegen oder wenn sie noch viel weiter auseinander wären und du dir diese Reise, wie sie aufeinander zugehen, mhm, anguckst, weil die noch viel, viel merkwürdiger und seltsamer ist. Weil du ja eh weißt, sie kommen am Schluss zusammen.
Also ich glaube auch, es wäre zum Beispiel auch viel besser gewesen, diesen Film gar nicht zu machen. Das wäre auch nochmal eine...
Ja, aber...
Also das Erstaunlichste, wenn ich mich so daran erinnere, als der damals im Kino lief, der wurde ja sehr aggressiv, geradezu, promotet als Pretty Woman 2.
Ja.
Weil einfach die gleichen Hauptdarsteller wieder waren und weil wir quasi jetzt schon von Anfang an das zu sehen kriegen, worauf wir bei Pretty Woman die ganze Zeit gewartet haben, nämlich die Hochzeit der beiden. Die Hochzeit von Richard Gere und Julia Roberts. Und das Versprechen war...
Und zwar zweimal.
Ja, und das Versprechen war, dass dieser Film das jetzt für uns einlöst. Ja,
das war also, verstehe. Wir haben auf jeden Fall mal die Community gefragt.
Ja. Gibt's sie schon? Die gibt's schon. Bevor es den Podcast gibt's schon die Community. Ja. Geile Community.
Wir haben immer so 10, 15 Leute im Keller, die verschiedene Communities sind.
Das ist richtig gut, ne? So eine Allzweck-Community.
Genau, und zwar haben wir
so gesagt, eine Blanko-Community.
Genau, eine Blanko-Community. Beschreibt die Braut, die sich nicht traut, im Original Runaway Bride, in einem Satz. Und einige Ergebnisse möchte ich euch hier gern vorlesen.
Unbedingt.
Und dann müsst ihr das machen.
Ist ja im Grunde genommen ein Studio-Pitch.
Genau. Hier ist eins, da geht es nicht so um den Inhalt. Produzenten geben grünes Licht für ein mäßig charmantes Durchschnittsprojekt, weil sie Roberts und Gere aufs Plakat drucken wollen.
Das ist sehr vernünftig. Ja.
Geht um eine Frau, die sich was traut. Eine Frau, die wie Menderes immer wieder zum Casting / Altar geht, obwohl sie / er genau weiß, dass sie nichts draus wird, weshalb sie wegrennt, dadurch berühmt wird und am Ende doch den Typen heiratet, welcher sich anfangs über sie lustig gemacht hat, in Klammern Dieter Bohlen.
Finde ich eine sehr interessante Menderes-Analogie, finde ich gar nicht.
Dein Bruder hat mitgemacht.
Was?
Oh. Und schreibt, Arschloch erledigt Neurotikerin.
Oh, ja, das ist, finde ich, sehr gut. Ja, das trifft es ziemlich gut.
Vielleicht ist die interessantere Frage, warum dein Bruder den kennt.
Das ist Temo, kannst du das bitte mal erklären? Also wenn du diesen Podcast hörst, möchte ich gerne, dass du das offenlegst, wieso du diesen Film kennst und wieso du so präzise at Temo, falls ihn jemand direkt fragen möchte. Ich möchte, das wundert mich sehr. Weiß Mutter davon, Temo? Das besprechen wir am Wochenende.
Ich möchte auch, eigentlich möchte ich auch so die Leute nennen. Der erste war at Dominic Hammes, der zweite Menderes-Theorie war at Betze 175. Dann haben wir noch Taxi Driver gehabt und Pretty Woman war ein blöder Filmtitel, auch eine gute Beschreibung. Lehrer des Jahres, soll immer so stehen. Und dann haben wir Ed Chaos Monster. Julia weiß, dass heiraten sinnvoll ist, aber Richard versucht sie trotzdem dazu zu bringen. Könnte also auch einfach ein Clash von Moderne versus ältere Generation sein.
Also aus vielen
was die Haare übrigens auch schon versuchen,
ja, mitzuteilen. Auf jeden Fall. Also diese Haare von Richard Gere sind so unnatürlich weiß. Erinnere mich so ein bisschen, wer war denn dieser letzte Charakter mit weißen Haaren, den ich gesehen habe?
Donnie?
Nee. Donnie ist ja auch so ein unnatürlicher.
Aber ich weiß, was du meinst. So ein Steve Martin?
Nee, irgendwie so ein Jedi auch schon oder sowas.
Ein Jedi?
Nicht ein Jedi. Oh, ein Jedi. Dann irgend so, was ist, so eine mystische Kreatur, irgendwie so ein Albino-Vampir oder irgendwie sowas.
Ein Town.
Ach nee,
gut ist auch.
Ich meinte den Gitarristen von Manowar. Ja, da muss ich dran denken. Nee, das ist es nicht.
Ed Jan Funk Kessler, Julia Roberts und Richard Gere wieder mal im selben Film, nur ist sie dieses Mal keine Nutte, obwohl sie in einer Szene ordentlich reitet, während er immer noch der reiche Schönling ist. Okay.
Na, ist ja so als reich ist er ja nicht so dargestellt.
Ja, aber das ist eine gute Frage, auf die wir gleich kommen müssen. Ja, das stimmt. Weil was zum Teufel ist denn da los? Was soll denn das? Also,
zwei habe ich noch. At Memory House 22, Julia Roberts heiratet mal wieder nicht. Das finde ich total lustig. Ich liebe Not-Jokes. Und dann haben wir at der Bats, im Grunde geht es darum, wie man die Eier des Mannes richtig behandelt.
Also ich finde, viele dieser Beschreibungen sind deutlich besser als der Film. Also aus vielen dieser Beschreibungen hätte man durchaus einen besseren Film machen können.
Ja. Könntet ihr jetzt mit einem Satz den Film?
Ja, ich wüsste jetzt keine Pointe, ich könnte jetzt keinen Gag.
Also du würdest sie nur nacherzählen?
Ja, ich
Ich finde, mein Bruder hat das am besten getroffen, weil das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Neurotikerin nicht, aber das andere.
Ja, ich auch. Und ich Und wir müssen auch gleich sagen, Nils und ich haben den geguckt und Nils hätte dem Film vielleicht eine kleine Chance gegeben, aber er fängt mit U2 an und ich glaube, da haben wir Nils so, direkt
hier,
verloren.
Darf ich mal ganz kurz hier meine Notizen?
Ja.
Der Film beginnt mit einem fröhlichen, uplifting Lied von U2. Das ist natürlich schwierig. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Also ein fröhliches uplifting Lied.
Und da hat U2 nicht viel, muss man dazu sagen. Das ist einfach
der größte Hit, den U2 jemals hatten.
Ja, ja, genau.
Aber so, dass du den Titel nicht sagst, finde ich so lustig. Ja, also Still Haven't Found dürfte echt so der größte Hit von U2 sein. Hm. Würde ich sagen. Was meinst du denn, was ein größerer Hit ist?
Naja, With or Without You vielleicht.
Stimmt, das könnte One? Noch. Nee, also With or Without You könnte noch, aber das.
Hattet ihr den beide noch nie gesehen?
Nee.
Weil ich hatte schon gesehen und habe mich überraschend doll darauf gefreut. Hab das aber jetzt danach wieder verworfen. Aber ich hatte den mal so quasi damals gesehen, als der eine Sache war.
Ja. Ich kann dir gleich ein paar Soundfiles. Also ich habe, während ich den Film geguckt habe, mir Notizen gemacht.
Geil.
Ich kann eventuell gleich ein paar Soundfiles davon abspielen.
Ich habe eine große Frage. Vielleicht ist sie auch an euch als Männer. Ihr seid ja moderne Männer, die auch andere Männer in ihrer Attraktivität einschätzen können.
Mhm.
Und eine Frage, die ich mir schon als junge Frau, als Richard Gere quasi viel im Fernsehen und im Film stattgefunden hat, gefragt habe, ist der attraktiv?
Also.
Weil er wird uns ja als attraktiv vermittelt.
Also, so, also das Problem, was ich mit, wie heißt er, Ike heißt er, glaube ich, ne?
Ike, genau.
Mit Richard Gere habe. Also erstens, die Art und Weise, also erstmal diese Haare, ich finde diese Haare unnatürlich, ich habe Angst. So ein Draco Malfoy, sowas, daran habe ich gedacht. Also so ein Malfoy ist das da irgendwie. Das finde ich schon erstmal unheimlich. Der gehört doch zu dieser Familie, so ein böser Magier, irgendwie ja. Sowas in der Richtung.
Ja.
Wie der durch die Stadt schlendert, als ob sie ihm gehört. Weißt du, es gibt's häufig mal so in Filmen, so dieser, ey, er kennt alle, wow, hat ein Selbstbewusstsein, ein Selbstbewusstsein vor dem Herrn. Und warum? Weil er eine Kolumne schreibt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Überglorifizierung des Journalismus. Er sagt ja ein paar Mal, ja, ich bin Journalist, wir machen das und das. Ich sitze jetzt in der Kneipe, ich muss mir unbedingt überlegen, ich brauche noch die zündende Idee.
Ich habe original hier auch den. Wann waren denn Leute mit Kolumnen Stars?
Das kann ich dir sagen. Carrie war ein Star in Sex in the City. Er ist
aber
quasi
ja nicht in der Stadt, nur für uns. Die ist ja nicht durch die Stadt gegangen und wurde erkannt.
Na, sie wird doch nass gespritzt gleich am Anfang. Ja, aber so, und vor allem, aber stimmt, das ist das
ja,
Ding,
recht,
du siehst ja auch seine Wohnung. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso hat jemand, der eine einzige Kolumne schreibt, so eine Wohnung?
Die offensichtlich übrigens bei dem Aufwand, den er betreibt, maximal einmal im Jahr rauskommen kann.
Ja, genau. Also er könnte ja auch, irgendwie eine Enthüllung schreiben über Bin Laden oder sonst was, aber nee, er verfolgt
also,
eine
mal,
Frau.
Ich muss euch, glaube ich, beide mal wieder einfangen. Ihr legt hier gerade Realismusmaßstäbe an, die da fehl am Platz sind. Die Wohnung wird uns ja verkauft als Loch. Die Wohnung, in der der wohnt, soll keine reiche Leute-Wohnung sein.
Aber sie blickt auf den Central Park.
Ja, die soll gut liegen.
Es ist
so.
Vielleicht nicht der Central Park, vielleicht ist es ein kleiner, hässlicher
aber
Park.
Aber schon in der ersten Szene in seiner...
er geht doch da spazieren dran.
In
diese Entblößer-Szene. Also ich habe darauf gewartet, dass er sich jetzt entblößt.
Er hat sich nur erschrocken, dass er da wohnt.
Okay. In der ersten Szene in seiner Wohnung, als er sich dann an den Computer setzt und den Text schreibt, sieht man gleichzeitig das Klo und um das Klo herum sind Bücher. Also das ist ja quasi Zeichen, kein Platz.
Studentenwohnung.
Hier stapelt sich alles aufeinander. Das ist eine kleine Wohnung. Ich lebe in einer viel zu kleinen Wohnung. Natürlich, weil ich nicht so wahnsinnig viel Geld habe. Natürlich, es ist so ähnlich wie Friends. Das ist ja diese New York-Traumwelt aus dem Film.
Diese reichen Wohnungen aus den 90ern, da war nämlich immer gar nichts drin, ne?
Genau.
Ja, gut, das ist
also,
es vielleicht. Okay,
also das soll immer schon so ein bisschen so der arme Poet sein. Irgendwie so.
Aber das ist
eine und auch,
Sache.
Und auch die, Entschuldigung.
Aber er hat Headshot in der Bar hängen.
Über der Dartscheibe. Das zeigt doch auch schon an, da wollen die noch eigentlich treffen.
Ja, aber dafür müssen wir den Film, glaube ich, auch zeitlich einordnen. Wir sind Mitte 90er ungefähr. Internet ist höchstens AOL, wenn überhaupt. Und er ist Kolumnist in der größten amerikanischen Tageszeitung, USA Today, mit Foto. Hm. Also das ist schon eine Hausnummer. Nee,
genau.
Das hat schon
und
was
warum
bedeutet.
Warum kann er sich dann keine ordentliche Wohnung leisten?
Ja, echt, warum muss er seine Bücher aufs Klo packen?
Warum muss er da so in diesem Loch wohnen?
Ja, aber ich finde dieses Traumweltargument, was du da bringst, ja durchaus okay. Also das ist ja durchaus richtig, nur ich verstehe diese Traumwelt nicht so hundertprozentig. Und die hat mich früher auch schon aufgeregt. Immer wenn ich Sex in the City geguckt habe, eigentlich jedes Mal, wenn ich jede Folge geguckt habe, habe ich mich immer gewundert, was macht Carrie denn den ganzen Tag? Weißt du, die hat da auch ihre geile Wohnung mit den 1000 Kleidern und 5 Milliarden Paar Schuhen und alles, was die macht, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich ein bisschen verliebt, aber dann jetzt auch nicht und bei ihm, ja, er hat auch eine geile Wohnung, auch wenn sie keine geile Wohnung ist, ist sie aber eine geile Wohnung.
Ja. Sollte ja bei ihr auch keine geile Wohnung sein.
Ja, wahrscheinlich ist das so, aber dann ist das meine Dings da drüber. Und natürlich ist es eine Traumwelt und Trotzdem ist er, wenn wir wieder auf die Attraktivität zurückgehen, er ist, ich würde es so beschreiben, ein widerlicher Schmierlappen. Ja, so würde ich ihn beschreiben. Er ist ein widerlicher, ich finde ihn ein, er ist ein widerlicher Schmierlappen.
Soll er ja auch sein.
Ja, wie aber selbstverliebt das, er. Wie
so aber er hat halt überhaupt keine, er hat überhaupt keine Entwicklung. Er ist bis zum Ende dieser, weil als widerlicher Schmierlappen starten, als Love Interest ist ja okay, wenn es dann irgendwie so einen Moment gibt, wo man sich verändert und so, aber den hat er ja null.
Ich verstehe ihn auch überhaupt nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe auch teilweise zwischendurch, wie er sich benimmt nicht, weil er ist einerseits ein widerlicher Schmierlappen, also mit einer unglaublichen Überheblichkeit und einer Selbstsicherheit, die natürlich, ich verstehe es auch, daraus kommt, weil jeder liest ja seine Kolumne. Ja. Die Kolumne kommt raus und sofort haben alle diese Zeitung in der Hand und alle müssen, sie leihen sich auch nicht gegenseitig die Zeitung in der Bahn. Nee, jeder braucht eine eigene. Und jeder liest gleichzeitig in diesem Moment seine Kolumne.
Auf der Straße von Omas verkloppt.
Beste Szene.
ganz kurz nochmal für die Leute, die das jetzt hören und den Film noch nicht gesehen haben und auch nicht sehen wollen oder vielleicht wer auch immer. Jedenfalls ganz kurz nur zum Einstieg. Julia Roberts wohnt in einer kleinen Stadt und hat offensichtlich am Anfang angeblich 7 bis 8 Leute vorm Altar stehen lassen. Und Richard Gere ist Kolumnist in New York, der stinkreich, gleichzeitig total arm ist, mega bekannt und gleichzeitig halt total unbekannt. Also der macht ja alles. Und irgendwer steckt ihm diese Geschichte. Und dann schreibt er nämlich erstmal eine kleine Kolumne darüber.
Ja, warte mal. Also lass da gleich mal bleiben.
Seine Katze heißt übrigens Kursiv.
das ist nämlich, ich glaube, das ist wichtig für die seltsame Logik des Films. Er ist Kolumnist. Er geht durch die Straßen, er kennt den T-Shirt-Händler, der irgendwie billige, selbstgedruckte T-Shirts verkauft.
Der beste Job der Welt, ne?
Absolut, der so Gag-T-Shirts verkauft. Ja. Und dann geht er in die Bar, in die er anscheinend immer geht, weil da auch sein Bild hängt und alle ihn kennen beim Namen und er kennt auch alle, die da sitzen und auch die Typen, die da irgendwie so hängen geblieben sind an der Bar. Und er setzt sich hin und bestellt einen Drink und er geht dahin, weil er ein Thema für seine Kolumne braucht. Und dann gräbt er eine Frau an. Ah ja, genau, er gräbt eine Frau an und dann gibt die ihm doch einen Korb.
Stimmt.
Und dann sagt
und analysiert ihn aber kurz
schnell. Genau. Gibt ihm einen Korb und sagt, das Problem an deiner Kolumne ist, dass du immer nur über die anderen schreibst. Das sagt sie zu ihm.
Nee, und dass du denkst, dass du Frauen durchschaust.
Genau.
Er regt sich doch, er ist in seiner Kolumne genau, so ein Arschloch.
Genau, denn seine Kolumne heißt nämlich Last Minute Man.
Wirklich?
Ja, das sagt sie doch.
Der Film ist übrigens von 1999, nur mal ganz kurz.
Echt? Ah. Ja. Fühlt sich früher an.
Und ich finde, dass wir das spätestens da lernen, als seine Chefin, die auch seine Ex-Frau ist, ihren kleinen Zen-Garten auf dem Tisch.
Ja, das fand ich auch
weil
sehr
das hatte
schön.
Ja jeder Film in dieser Zeit.
Aber das Erstaunliche ist dann, er sitzt dann in der Bar und sucht Inspiration, sucht die wahrscheinlich im Drink oder will dann irgendwie nach Hause gehen oder so. Und er wird dann in der Bar, weil ihn halt jeder kennt, wie gesagt, Kolumne, amerikaweite Zeitung, Tageszeitung, Kolumne mit Foto und so. Dann spricht ihn jemand an. Nachdem er diesen Korb bekommen hat und der sagt dann zu ihm, so ein Typ, der so ein bisschen so ein betrunkener Weirdo scheint und sagt dann irgendwie so, ja, das kenne ich irgendwie, hier die Frauen, dass die Frauen einen irgendwie, aber du hast sowieso keine Ahnung und so. Und erzählt ihm dann eine Story, erzählt ihm nämlich die Story, dass er eine Frau heiraten wollte, die ihn vorm Altar stehen gelassen hat und das hätte die schon 7, 8 Mal gemacht. Und dann geht Richard Gere nach Hause und schreibt das sofort auf.
Aber so, als würde er immer so arbeiten, ist dann super überrascht, dass er am nächsten Tag gefeuert ist, weil natürlich einfach alles ausgedacht war, außer dass eine Frau eine Rolle spielt. Und dann habe ich mich gefragt, das heißt doch für mich als Rückschluss, dass er seit 15 Jahren so Kolumnen schreibt.
Ja, genau.
Das fand ich genial.
Und das meine ich mit diesem Selbstbewusstsein, wie er dann aber so glücklich durch die Straßen läuft und er denkt, er hat wieder was richtig Geiles gemacht, da weißt du schon gleich.
Und dann halt immer die Verwirrung, jedes Mal, wenn er von einer alten Frau eine gewischt kriegt, immer diese Verwirrung. Mhm.
Das passiert das dreimal in dem Film. Ja, wahrscheinlich passiert das eigentlich jeden Tag bei ihm.
Ja. Genau.
Wie so ein weg, aus.
Nein. Aber das fand ich geil. Jemand erzählt ihm was und er schreibt es einfach sofort auf und druckt es in der landesweiten Zeitung am nächsten Tag.
Das habe ich auch geschrieben. So arbeitet er normalerweise. Er geht so in random Bars, wo so seine Headshots hängen, pöbelt irgendjemand an, der erzählt ihm eine Geschichte, er geht nach Hause, schreibt die auf, bam!
Ja, was macht er denn, was hat er denn eigentlich in der Woche vorher geschrieben? Wissen wir das? Also wo kam denn die Geschichte daher?
Na, auch irgendwas wieder, als auf jeden Fall Frauen gebasht.
Genau.
Deswegen aber so war der
hat
er
diese
war die
Frau zu ihm gesagt
so
in der Bar.
In letzter Sekunde hat er offensichtlich noch diese Geschichte gekriegt. Das scheint ihm ja jede Woche zu passieren.
Stimmt,
dass er irgendwie,
das ist so ganz
dass er irgendwie Glück hat.
Ist.
Dass ein Glück, hier wieder eine Story.
Aber für ihn läuft es halt auch einfach geil.
Aber er erklärt ja auch zwischendurch, wie man Journalismus richtig macht. Also es passiert ja häufiger, wenn er im Auto fährt. Ne?
Aber ich weiß noch, dass ich damals 1999, wie alt war ich da? 17. dass ich da gedacht habe, oder immer, wenn ich Richard Gere gesehen habe, warum ist denn dieser alte Mann immer der, mit dem die Frauen, also weil ich habe das überhaupt nicht verstanden, also ich habe den nie als Schönling verstanden. Ich habe das nicht verstanden.
Im Grunde genommen ist das ja ein Film über einen Mann, der sich ins Unglück stürzt. Weil eigentlich ist der ja voll happy. Der ist ja ein Arsch und so und der ist ja ein Schmierlappen und alles. Aber eigentlich ist er ja total happy mit dem, was er macht und wie er es macht.
Aber es ist das falsche Glück, was er empfindet.
Ja, aber grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, eigentlich wäre es für ihn am besten, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Auf jeden Fall wird er daraufhin von seiner Chefin gefeuert.
Moment, ich muss da noch mal ganz kurz. Weil eigentlich ja nicht, es fehlt ihm ja etwas in seinem Innern.
Ja, aber er weiß das nicht.
Deswegen ist er ja so ein Arsch.
Nee, aber irgendwas ist da nicht richtig in seinem Leben. Irgendein Puzzlestück fehlt. Weißt du, irgendwas
ist da. Ja, das wissen wir, aber er weiß das eigentlich
nicht. Irgendwas nagt aber an ihm. Irgendwas nagt an ihm. Warum kommt jeden Tag eine alte Dame auf mich zu und schlägt mir ihre Zeitung ins Gesicht? Sie spürt es doch. Irgendwas stimmt an mir nicht.
Ja, weißt du? Alte Damen schlagen ja Leute, die traurig sind.
Und warum ist er immer noch allein? Warum ist er immer noch allein?
Ja, das sollen wir uns fragen. Aber das
also ich habe nach fünf Minuten schon geweint, deswegen, weil er so allein
ist. Ich habe schon bei dem U2-Lied geweint.
Ja, da hatten die jetzt auch geweint, aber weil er weitergucken musste.
Nee, aber da muss ich jetzt sagen, also ich kann U2 nicht leiden und so, aber das ist natürlich, das ist ja, also ich liebe ja amerikanisches Drehbuch schreiben, amerikanische Drehbücher und amerikanische Inszenierung und so. Ein Film wie Pretty Woman ist genial. Also der ist auch von, oder Dirty Dancing oder so, da ist das Drehbuch so filettiert, da ist jedes überschüssige Fett weg und wirklich immer alles story-driven, der Kern der Geschichte wird nie aus den Augen verloren und so. Das ist bei Die Braut, die sich nicht traut, nicht so. Da gibt es extrem viele Drehbuchlöcher und Fails und Sachen, die man besser nicht macht. Aber auch der hat seine Momente, weil der natürlich aus der amerikanischen Drehbuchschule kommt.
Wir haben auch gelacht.
Und die Tatsache, nee, und ich fand aber zum Beispiel auch am Anfang, also wie gesagt, U2, geh mir auf den Sack, blablabla. Aber
ich finde die super.
Aber die Braut auf dem Pferd davonreiten zu lassen und wir hören dazu, I still haven't found what I'm looking for. Das ist schon auch, und U2-Lied für einen Film zu lizenzieren, ist nicht billig, aber das
ist halt so,
erzählt sofort so viel in 10 Sekunden, das ist einfach absolut genial.
Oder du liest da zu viel rein, denn es könnte genauso sein, und ich will das nicht unterstellen, ja, dass wir hier quasi die filmische Umsetzung eines Covers einer Romance-Novel haben. Das ist die Frau, gleichzeitig im Hochzeitskleid. Aber wie kriegt da auch noch ein Pferd rein? Sie reitet auf einem Pferd. Nee. Jürgen, wir brauchen noch ein Lied dafür. Was denn jetzt irgendwas Schönes? Ja, diese von dieser Band, mit dem, wo der immer die Welt rettet. Und da hat sich keiner was bei gedacht. Und dann einfach so gedärft. Einfach übereinander geklatscht. Da hast du Pferd, Braut, U2.
Ja, aber also da, wenn es so wäre, wenn sie versucht hätten, so ein Novel-Cover nachzuempfinden, dann hat auf jeden Fall Fabio gefehlt.
Das stimmt, aber der war vielleicht gerade außerhalb des Bildes, weil er noch pinkeln musste. Für meine Theorie... I can't believe it... Was?
Der war mal das Werbegesicht für I can't believe it's not butter.
Ich verstehe. So, auf jeden Fall, für meine Theorie spricht auf jeden Fall das Ende dieses Films. Das möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Also nicht das Ende, sondern quasi was nach dem Ende passiert, was ja in etwa den Anfang wieder aufgreift. Ja. Ich greife das mal am Ende wieder auf, wenn wir am Ende angekommen sind. Jetzt nicht am Anfang über das Ende sprechen.
Ja. Ich mache mir dann eine Notiz zu.
Aber ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass in amerikanischen Filmen irgendetwas zufällig passiert oder sich zufällig gefügt hat. Also das ist schon sehr durchdacht immer. Gerade diese Text ist ja eben keine Textbildschere, sondern ein Textbildkleber. Das ist das Gegenteil einer Schere. Das dürfte sehr wohl kalkuliert gewesen sein.
Aber lass uns doch darüber reden.
Ja, ich glaube schon, dass sich da jemand was bei gedacht hat. Ich glaube nur, da hat sich jemand nicht so tief drüber was gedacht.
Doch.
Nee.
Doch, das glaube ich auch.
Du hast direkt das Setup. Nein. Du hast in 10 Sekunden das ganze Setup erzählt.
Nee.
Na. Du glaubst, dass hier alle besoffen noch mit dem Kater am Set gestolpert sind? Ja, weiß auch nicht.
Nee, erstmal so, ja, lass ihn mal reiten. Und dann so im Schnitt kam so der Typ rein, der Praktikant, der so Kaffee und Donuts gerade
holt. Und der hat gesagt,
ey, ich höre hier gerade einen geilen Song.
Pass auf. Und dann hat der andere zu dem gesagt, ey, gib mir mal den Donut hier. Sag mal, hast du eigentlich deinen Schlüssel gefunden? Ja, I still haven't found what I'm looking for. Und dann ist er wieder rausgegangen.
Also ich will jetzt nicht das Schlimmste unterstellen, aber ich unterstelle so, dass das jetzt nicht die höchste Kunst ist, das, was da gerade passiert ist, sondern sich eher auf einem Kitsch-Level bewegt, die schon da etwa hin möchte, Aber so clever ist es nur auch nicht, einfach irgendwie so eine Kitsch-Szene zu nehmen und ein Lied darunter zu legen.
Also Moment mal. Also ja, also erstmal klar, natürlich sind wir befinden uns im Mega-Kitsch. Also das Kitsch, ist ja klar. Das ist ja schon Titelbesetzung, alles. Das ist ja schon, ja, das sagt ja schon irgendwie Kitsch 3000. Da sind wir auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, diese Unkausalität, die du dem unterstellst, also, dass er einfach gesagt hat, komm, wir nehmen ein kitschiges Lied und ein kitschiges Bild und packen das zusammen, weil es passt.
Gut, dann gehe ich jetzt doch mal ans Ende, um das zu beweisen, meinen Punkt.
Das glaube ich nicht, denn wir steigen ja direkt beim Refrain ein, der ja eben diese Worte beinhaltet, die ja genau das Dilemma der Julia Roberts Figur erzählen.
Also wie oft ich schon in irgendeinem Beitrag zufälligerweise die Worte draufgeschnitten habe, die irgendwie so gepasst haben. Aber pass auf, wenn du jetzt mal ganz, ja, das macht man, das ist das Erste, wo du drauf kommst. Scheiße, sie rennt weg und dann was kann ich sagen? Oh my love, du kannst auch ein Lied machen können. I ran away from the wedding.
Genau.
I ran away from,
das ist das ja,
wenn genau, U2 das singen würde.
Ich glaube, dass ihr übrigens gerade zwei total unterschiedliche Punkte diskutiert. Also ich glaube, dass Nils was ganz anderes beweisen will, als was du widerlegen willst gerade hier.
Und wer gewinnt dann?
Schwierig.
Aneinander vorbei, beide?
Nee, weil wirklich, ich glaube, dass Nils gerade was ganz anderes...
Ich verstehe, was Nils meint, aber ich möchte es trotzdem widerlegen. Er ist ja durchaus richtig, dass sich ja das jemand überlegt hat. Ich sage ja nur, ich finde diese Überlegung nicht besonders, das ist keine besondere Schaffenshöhe.
Ich sage jetzt auch nicht, das ist das Genialste, was ich jemals gesehen habe. Aber ich mag das und es ist sehr plakativ.
Mich auch sehr wundern, wenn du das jetzt sagen würdest.
Es ist wahnsinnig plakativ, aber es ist ja auch ein Film, der von seiner Plakativität lebt. Und ich mag das. Und der Witz ist nämlich, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über den deutschen Film reden, im Vergleich oder so, da schämt man sich eher, das so zu machen. Und das ist aber kein Grund zur Schande, wenn man weiß, welches Genre man da gerade bedienen will. Nee, dann ist das auch voll in Ordnung, das so klar zu machen.
Auch das würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Also,
Show, don't tell.
Wenn man Kitsch, don't Schnitsch. So, wenn man das machen möchte. Also wenn dann
Kitsch, don't Bitch.
Also und ich meine, man hat sich schon ein bisschen, also ich habe mich schon ein bisschen geschämt, muss ich jetzt sagen, als ich U2 gehört habe. Ja, und
ich schäme mich immer, wenn ich U2 höre.
Siehst du, also insofern.
Ich liebe U2. Lass uns doch mal darüber reden, wie...
Da waren alle geschockt.
Wie übertrieben, unterschiedlich und aber auch genial Land versus Stadt dargestellt
wird. Oh, das habe ich auch.
Weil in dem Moment, wo er nämlich in den kleinen Ort reitet, in dem sie fährt, in dem sie wohnt, reitet ein Kind an ihm vorbei, random auf dem Bürgersteig von A nach B.
Ja, aber das Tolle ist, das kleine Mädchen reitet auf dem Pferd, ja, und direkt daneben siehst du so den kleinen Jungen, der auf so einem Plastikpferd sitzt und nämlich nicht reiten darf.
Ach, stimmt.
Ja, das muss man
aber
sich,
ist das nicht, ich dachte, das wäre ein Kind auf dem Roller, das da bei ihm vorbei
auch, ne, das saust. Ist ja dem, wo er die Mütze, aber das ist ja später.
Ja, ja, nee, als er dann mit dem Auto in die Stadt fährt. Ach so.
Und gut finde ich auch, dass alle Frauen, sobald man sich außerhalb einer Stadt bewegt, außer Julia Roberts natürlich, Kinderfrisuren haben. Puppenfrisuren.
Was sind denn Kinderfrisuren?
Na, die haben einfach lustige, bunte Spangen drin oder haben so Frisuren, die man so Puppen macht.
Also,
weil wir sind auf dem Dorf. Keiner hat Geschmack.
Das finde ich total faszinierend, weil das ist mir auch sofort aufgefallen, dass es nicht nur diese Liebesgeschichte, sondern es ist auch tatsächlich Stadt versus Land.
Und auch so alle kennen sich versus alle sind anonym und so. Ne?
Ich musste sofort an diese Stadt aus Ich rufe das Murmeltier denken, weil da sind so ganz viele so quirky Charaktere, die ganze Zeit wieder auftauchen. Dieses Barbershop, diese älteren Leute, ne, die da immer rumsitzen. Und
auch
dann,
ihre beste Freundin ist ja auch so ein,
genau,
so ein leicht.
Und dann die Oma und wie sie alle sind, die tauchen auch immer wieder auf. Und es ist, genau, und er ist die ganze Zeit so verblüfft und er kommt einfach nicht zurecht mit diesem
Aber
Land.
Aber er kann sie halt auch alle so manipulieren, weil was uns natürlich auch aufgefallen ist, dass, und das finde ich so eine geniale Idee, die du hattest.
Was denn?
Nein, mit dem Horrorfilm.
Ach so. Ja, also nur ganz kurz, um das zu erklären für alle, die den Film nicht gesehen haben. Richard Gere fährt dann in dieses Dorf, wo diese Frau leben soll, über die er geschrieben hat und die er nicht kennt. Er hat das ja nur vom Hörensagen, diese Story, dass da eine Frau ist, die immer vom Altar wegrennt. Und er fährt jetzt ins Dorf.
Weil er gehört hat, sie heiratet wieder, um quasi.
Genau. Er fährt ins Dorf, um die mal kennenzulernen und zu gucken, wie sie heiratet und da eine große Geschichte darüber zu schreiben. Die soll dann in der GQ erscheinen und ihn rehabilitieren, weil er ja als Lügner gefeuert wurde in der Zeitung. Und er soll jetzt wieder, er will seinen Namen wieder reinwaschen, indem er sagt, guck mal, das stimmt ja wirklich, sie ist wirklich so. Und fährt dann deswegen in das Dorf, wo sie herkommt und einen Eisenwarenladen betreibt.
Weil ihr Vater Alkoholiker ist und sie für ihn einspringen muss.
Genau.
Also Leute, lacht mal nicht zu sehr. Hier geht's um Sachen.
Ja, das Krasse ist, schön. Das Krasse ist, dass, und das wird direkt von Anfang an so etabliert, Richard Gere, taucht dann überall auf, wo sie ist. Und zwar in 80% der Fälle schon vor ihr.
Ja, und in 90% der Fälle an Orte, wo man eigentlich einen Schlüssel braucht.
Er ist Batman. Hat Richard Gere schon mal Batman gespielt? Der wäre echt ein guter Batman. So Bruce Wayne, so könnte ich mir so einen ekligen Bruce Wayne vorstellen.
Also das Krasse ist, bei ihren Freundinnen, im Friseursalon, keine Ahnung, wo auch immer, überall, wo
vor Julia... Vor allem bei ihren Eltern, also bei ihrem Papa, genau, zu Hause mit der
überall,
Oma.
Wo Julia Roberts irgendwie hin will oder hinkommt oder so, ist er da oder war schon da. Außer beim Automechaniker, wo er sich dann ein Nacktfoto von ihr anguckt und ja, so, weil das ihr Ex-Freund ohne. Ist. Genau, so ein oben ohne Foto von ihr. So, also er ist, er, und also man kann es nicht anders sagen, er stalkt sie massivst. Ja. Also aufs Allerübelste. Und das Krasse ist, wenn man sich jetzt ein bisschen weniger poppige Musik vorstellen würde und so ein bisschen mehr aufregende Musik, also man müsste nur die Musik ändern und es wäre halt original ein Horrorfilm. Es ist original so ein Psychothriller mit einem Typen, der so, hey, hallo, na? Ach, bist du auch schon da? Ja, ich habe gedacht, ich lerne mal deine Eltern kennen. Sehr nette Leute.
Und das Schlimmste an solchen Horrorfilmen ist immer, wenn es keinem außer ihr komisch vorkommt.
Ja, genau.
Wenn alle so, oh, so ein netter Typ, genau, und so bringen den mal öfter mit und sie die ganze Zeit so.
Das ist ein 100%iger Horrorfilm. Das ist so krass. Ja, das nur stimmt. Andere Musik und du hast einen 1A lupenreinen Horrorfilm.
Genau. Und weißt du, was ich auch genial finde? Dass alle Leute, mit denen er spricht, ne, ihre Familie, ihre Oma, der Papa und alle, ihr Ex-Freund, geben ihm jeder super private Sachen von ihr. Ja. Nimm dir ruhig die Videos mit. Klar, hier, das, guck mal, das ist übrigens oben ohne. Sie sind ja nur der unbekannte Journalist.
Naja, es ist eben the power of journalism, dass da irgendwie mal bewiesen wird. Weißt du?
Der, hat der, einfach der Stadtjournalist, na klar, der weiß.
J wie Jedi, weißt du, der kriegt einfach alles, was er will. Der hat die Mindpower über die Leute aus der Stadt. Die haben einfach, die
J
haben
wie Jedi?
Ja, Journalist, Jedi, Jedi. Journalist, Jedi. So, und die können sich einfach gar nicht gegen ihn wehren. Aber er ist ja gleichzeitig, also er ist ja einerseits, also er hat sie alle unter Kontrolle, diese Leute, aber andererseits ist er auch total hilflos in der Stadt. Ne? So, als dann der besoffene Vater dann ins Auto gelegt wird, gehen sie ja erstmal eine Spritztour machen.
Ja, ist auch genial, ja, wie er das sagt. Also er bestimmt das ja, ne? Sie hat ja ganz, sie legt ihn da hin und dann ist er kurz auch so, okay, das ist jetzt eine ernste Situation, und sagt er, weißt du was? Dein Vater bleibt jetzt hier erstmal liegen und schläft aus. Wir machen eine Spritztour.
Genau.
So, okay, cool.
Was man eben so machen würde. Und er ist dann aber auch da, ne, ist er ja auch total begeistert von ihr, weil sie weiß ja, wie man über ein Feld geht und ja, dass man dann dahin geht. Und,
Schlangen da, sind da im Feld.
Genau, einäugige Schlangen sind da. Die schlängeln sich da ja durch. Und also ich finde so, ne, und also ganz am Schluss kommt dann ja Stadt und Land auch so zusammen.
Ja.
Dann auf einmal will er ja sein Buch schreiben dann in dem Dorf da und irgendwie, das ist dann doch versöhnlich und der Typ mit den T-Shirts macht dann plötzlich seine T-Shirts auf dem Land und so. Und
ja. Also es wird sich versöhnt, aber also es, bei diesem ganzen ersten Drittel, wo er dann im Dorf ankommt und die Leute kennenlernt und die und merkt, ganz so hinterwäldlerisch wie er gedacht hat, sind sie auch nicht, weil sie flachsen ihn ja zum
Beispiel. Aber schon sehr, er kann halt alle manipulieren.
Ja, aber sie flachsen ihn ja, indem sie ihm die Haare färben und so, aber er dann ganz städtisch sagt so, okay, dann gehe ich halt so raus und so. Also so, da wird schon versucht, wenigstens so eine halbwegs Augenhöhe irgendwie herzustellen. Aber da gibt's dann zwei, drei Szenen. Einmal, und ich fand das mit dem oben ohne Bild gar nicht am schlimmsten, wo er sich in der Autowerkstatt schaffen lässt, aber er geht zu einem anderen Typen, den sie vom Altar stehen gelassen hat, der mittlerweile Priester ja. ist, weil Priester er mit keiner Frau mehr was anfangen ja. will.
Zu dem sie auch original immer noch geht, wenn es ihr schlecht geht, wegen dem Typen.
Ja, und der aber und zu Gott
nämlich,
gefunden hat.
Sie ist nämlich, muss man auch mal sagen, sie ist auch ein Riesenarschloch, finde ich.
Naja, wie dem auch sei, aber dieser Priester erzählt dem auch alles. Erzählt ja. ihr, wie ja. sie, wie, was sie am liebsten gegessen hat.
Und wie sie ihre Eier mag.
Genau.
Und das ist diese Eiergeschichte.
Ja. Das fand ich schon weird. Aber am krassesten bei dieser...
Oh, das war noch gar nicht
das Krasseste. Nee. Das ja. Krasseste von diesen ganzen Ich-bin-da-bevor-du-da-bist-Situationen war nämlich dann an der Highschool beim Football-Training. Also erstmal auf diesem Spielfeld, stimmt, wo gerade, das ist so eine Schule und da ist gerade die Highschool trainiert gerade und dann sind da Cheerleader und alle gleichzeitig. Da wird gerade auf ein Tor Elfmeterschießen, Soccer geübt
ja.
und über denen ist das Football-Tor, wo gleichzeitig Football-Tor-Schießen
geübt
wird.
Und unten wird vorbeigejobbt.
Es wird aufs gleiche Tor geschossen
und unten
mit
wird
Football und Fußbällen. Und das ist auf jeden Fall ein hohes Verletzungsrisiko. Und dann besucht Julia Roberts ihren Verlobten, den sie als nächstes heiraten soll. Der ist nämlich Football-Coach an dieser Highschool.
Bob.
Und die machen da dieses, das kennt man auch aus den Filmen, alle, wenn die zu Trainierenden gegen so Ramböcke laufen und die so nach vorne schieben. Das kennt man aus jedem Footballfilm. Und da steht dann der Coach drauf. Also Bob, der Mann von Gerald, steht auf diesen Ramböcken und lässt sich schieben. Und neben ihm steht Richard Gere schon mit drauf. Ist gerade irgendwie so eine Zimtschnecke.
Hat eine Jacke an von dem Team.
Und hat schon eine Jacke und eine Mütze von dem Team an.
Komplett eingekleidet.
Das ist so krass. Alter. Der hat schon das komplette Merch von diesem Team in Windeseile sich besorgt und angezogen.
Er ist bei ihr eingezogen, er hat den Schloss ausgesucht. Er hat ihren Platz übernommen.
Das ist so krass.
Und heiratet jetzt
Also vielleicht muss man das echt mal umschneiden. Das hat auch so ein bisschen was von Fight Club. Und man müsste es einfach nur so schneiden, als ob nur sie ihn sehen kann. Irgendwie so der böse Zwerg, der da die ganze Zeit steht und sie...
Ich finde das so krass, dass der die Jacke und die Mütze anhat und da und auf diesem Bock steht.
Ich auch aufgeschrieben.
Und das fällt auch keinem anderen auf, dass das nicht, das ist vielleicht ein bisschen komisch ist. Ne? Die sind alle so leicht, glaube ich.
Da kommt ein fremder Typ aus der Stadt, geht an eine Schule, wo Kinder gerade im Unterricht trainieren, macht bei dem Training mit und ist auch noch komplett von der Schule eingekleidet.
Und er tanzt auch noch mit den Cheerleadern ja kurz mit und so, ne? Was ich verstehe diesen Charakter, wie gesagt, auch nicht. Ich verstehe diese Fröhlichkeit nicht, mit der er diese bösartigen Sachen da gerade macht.
Ist echt
mit der
super,
versucht sie aufzudenken.
Super creepy.
Ist super creepy.
Zum Beispiel zerstört er auch die Freundschaft mit ihrem ersten Ex-Mann. Lass uns doch mal über die drei vorherigen Hochzeiten reden, die wir als Flashback gezeigt bekommen.
Ja.
Die erste auf dem Trampolin mit Handycam.
Grateful Dead, Hippie-Hochzeit, auf dem Trampolin groß, das Grateful Dead Band-Logo. Und sie wirft sich in die Masse wie auf einem Rockkonzert, sind halt alles Hippies und sind halt sogenannte Deadheads, also Grateful Dead-Fans. Der Bräutigam steht auf der Bühne und spielt mit einer Rockband, Sound irgendwie, so Rock-Sound, und sie wird auf die Bühne getragen und soll dann da vermählt werden. Und haut dann über die Bühne ab, springt dann hinten runter und rennt weg.
Bei irgendeinem Dude übrigens auf, der schon mit einem laufenden Motorrad da stand, der offensichtlich sowieso keinen Bock hat.
Ja, das ist ja. Das ist ja so.
Und dann kommt das Schönste, finde ich, im ganzen Film.
Ja, da hast du gelacht.
Da habe ich wirklich herzhaft gelacht. Und es ist auch wirklich lustig, weil bei die nächste Hochzeit, die sie verbockt hat, war dann in der Kirche.
Mit dem Pfarrer.
Mit dem Pfarrer, den sie da heiraten sollte. Da war ja noch kein Pfarrer, er wartet vorne am Altar auf sie. Sie kommt in die Kirche rein und lächelnd geht sie einfach weiter und wieder aus der Kirche raus.
Und guckst du auf den Boden, so, mich hat keiner gesehen.
Das war wahnsinnig lustig. Da habe ich sehr, sehr, das hat die so super lustig gespielt.
Das stimmt.
Das war eine super, super lustige Szene, die mochte ich sehr.
Und die dritte Hochzeit war irgendwie ganz verworren. In so einem Wald mit so weißen Tauben und weiß gekleideten Menschen, so eine Feenhochzeit. Es war ja dann auch der Typ, der in der Bar war.
Der Typ aus der Bar, genau.
Ja,
die war dann auch deswegen so komisch, weil die Hochzeiten, die wir da sehen, die alten, das sind ja Hochzeitsvideos, die von so einem Typen mit seiner Videokamera aufgenommen wurden.
Genau, und die war plötzlich einfach
und die war plötzlich
Teil
inszeniert.
Des Films,
genau, die war plötzlich so Schnitt gegen Schnitt und so, das war dann irgendwie nicht mehr so richtig das Video.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also sie hat diese ganzen Männer vorm Altar stehen lassen, ne? Also sie hat in dem Moment und ist dann auch abgehauen ohne Erklärung, hat sie nicht entschuldigt. Dann kriegen wir ja später noch raus, dass sie früher auch mit dem Mann ihrer besten Freundin zusammen war und immer noch mit ihm flirtet und so weiter und so fort. Und deswegen meine ich, hat er vielleicht, auch wenn er ein Arschloch ist, aber insofern recht, dass sie wirklich einfach
eine Bitch ist? Man muss jetzt mal das so ausdefinieren. Also ich würde sagen, sie ist einfach, wie Temmo schon sagte, Neurotikerin, die ist einfach ein bisschen verwirrt und zieht andere leichtgläubige Menschen mit so ein bisschen in ihre Welt des Chaoses hinein und macht die dann dadurch unglücklich. Ich glaube nicht, dass da großartig böse Absicht von ihrer Seite vorherrscht, sondern einfach nur Unüberlegtheit. Mhm. Ja, insofern...
sie ist so ein bisschen unbedacht, unaufmerksam. Also so, sie macht so einfach und guckt nicht, verletzt sich damit vielleicht jetzt jemand.
Ja, genau.
Oder?
Obwohl, langsam können sie es ja eigentlich mal wissen. Aber das findet er dann ja auch raus. Er findet ja raus, was mit ihr nicht stimmt. Also,
ja, das finde ich auch später den absoluten Hammer, wie er ihr erklärt.
Power of Journalism.
Aber hier ist noch eine verwirrende Szene. da ist ja dann dieses Spiel, also nicht das Training, sondern das Spiel. Und da sitzt sie ja dann mit ihrer besten Freundin und er kommt an. Und sie sagt Snoop Doggy Dogg, als sie ihn sieht. Und ich frage mich, warum?
Habt ihr das im Englischen? Nee, ich habe es auch im Deutschen geguckt.
Ja, ich auch.
Vielleicht sagt sie im Englischen Snoopy oder so, weil er so weiße Haare hat.
Nee, ist Snoop Doggy Dogg, sagt man das vielleicht zu Leuten, die irgendwie so spitzeln?
Das ist eine... Oh, also, Snoop, ein Schnüffler?
Aber weißt du, so, er kommt noch schwer, sie sagt... Snoop Doggy Dogg und ihre Freundin so, Und dann ist auch die nächste Szene und ich fand es so verwirrend.
Das ist interessant, ja, das, da habe ich gar nicht, also für mich ist das so, ich habe das Gefühl, häufiger, wenn ich mal so synchronisierte Filme sehe, dann passieren da irgendwelche Sachen, die ich nicht ganz verstehe und die blende ich dann aber direkt aus, weil die für mich in dieses traumhafte, diese traumhafte Fantasy-Feenwelt, diese Irrealität einfach wunderbar reinpassen und ich so, ah ja, das sagt man bei denen wahrscheinlich so.
Es gibt eine Synchronstelle noch in dem Film, also das muss an der Synchro liegen, wo wir schon mal dabei sind. Bei der ich auch schwer gerätselt habe. Es gibt nämlich die Stelle in dem Film, wo sie die Glocke läutet in der Kirche, also die Trauung ausprobieren.
Dazu habe ich auch noch ein paar Notizen.
Ja, habe ich auch.
Und da läutet sie die Glocke und dann sagt Richard Gere, lächelt, guckt sie an und sagt, ich bitte um Asyl.
Echt?
Ich habe keine Ahnung, warum er das sagt.
Na, vielleicht läutet man die Glocke, wenn man in einer Kirche um Asyl bittet, um woanders wegzufliehen.
Ach, das habe ich nicht.
Sie läutet die Glocke und dann sagt, ah, ich bitte um Asyl.
I beg for. Das müsste man, das sollten wir vielleicht nochmal kurz, das lass uns das nochmal rausfinden, was das, wie das im Original ist und Maria wird es an dieser Stelle kurz erklären.
Was Uke nicht weiß, ist, dass wir nicht schneiden in diesem Podcast.
Ach so, dann.
Einer meiner Lieblingszitate aus dem Film.
Diese geile Metaebene einbauen, aber das hat nicht geklappt.
So, bei uns ist, wird ja der Gast des König noch groß geschrieben. Ja.
Aber gut, dass ich es mir noch gesagt habe, mich nicht im Dunkeln habe.
Eins meiner Lieblingszitate aus dem Film ist übrigens, das Schlachtschiff Maggie hat eine riesen Bugwelle. Hat Ike gesagt, um die Tiefe ihrer Probleme, glaube ich, auch zu erklären.
Du, ich bitte um Asyl.
Ich habe an dieser Stelle, mir ist aufgefallen, als sie da diese Glocke läutet, da dachte ich, also weil dieser so, Julia Roberts lacht da ja so hysterisch, ne? Ja. Was auch wirklich keine besonders gute Leistung der Synchronsprecherin ist, weil ich habe dann, ab da ist mir so aufgefallen, dass die Synchronsprecherin offensichtlich diesen Film genauso wenig ernst genommen hat, wie wir jetzt beim Gucken. Also ich meine da die ganze Zeit zu spüren, dass sie sich auch gar keine Mühe gibt, da irgendwie was ernsthaft zu sagen, weil sie sowieso nur denkt, oh Gott, ist das ein Quatsch hier, was ich hier spreche. Das ist offensichtlich ein alberner Bollywood-Film, den muss ich jetzt überhaupt gar nicht ernst sprechen. Und dieses gefakte hysterische Lachen, ich verstehe ja nicht mal, warum sie so hysterisch lacht,
wenn
sie
da diese Glocke... Wird sie bei der Probe an der Glocke verrückt?
Ja, genau. Was ist denn da los?
Und dann habe ich mir überlegt, dass sie vielleicht runtergefallen ist, sich den Kopf aufgeschlagen hat und der Rest des Films einfach nur noch so eine Vision aus dem Irrenhaus war.
Aus dem Koma,
weil das würde nämlich auch, Achtung, das würde nämlich auch die Montage danach erklären, wo die beiden sich kennenlernen und super hysterisch Karten spielen. Das macht man ja oft in Irrenhäusern. Ich stelle mir vor, dass was wir sehen, ist, wie sie mit irgendwem da sitzt und auch immer völlig durchdreht, wenn sie eine 2 legt.
Ja.
Und die andere Szene, die natürlich auch total real ist und die wir alle schon erlebt haben, ist, dass sie an einem Baum anschaukelt, während er daneben steht und im Stehen liest und sie anschaukelt. Klassische Nachmittag von also, Erwachsenen.
Da muss man jetzt sagen, ne, du als Filmmensch, das ist schon, diese Szene ist also ganz weit vorne, finde ich, so rein filmisch. Weil Filmmontagen kennen wir alle, wo in einer kurzen Zeit das erzählt wird, was in einer viel längeren Zeit passiert. Und was wir da ja sehen, ist innerhalb von einer Minute ihre gesamte Liebesgeschichte. Das Interessante ist aber, diese Liebesgeschichte findet eben nicht über ein Jahr statt oder ein halbes Jahr, sondern innerhalb von 36 Stunden, in der sie gemeinsam hysterisch Karten spielen, Dinge gemeinsam im Mund haben, die 1999, glaube ich, gerade trendy waren, diese komischen Bälle, die so auf groß und klein werden. Sie schaukeln sich gegenseitig, wie viele Jahreszeiten das auch auf einmal sind und liegen dann vorm Feuer so auf dem Fell. So alles Sachen, das habt ihr jetzt alles in 36 Stunden
aber hingekriegt. Aber ich schwöre euch, es ist eine Drogenvision. Sie ist an der Glocke verrückt geworden, ist völlig durchgedreht und dann hat man sie eingeliefert und der Rest des Films ist komplett ausgedacht.
Dann macht es auch wieder Sinn. Aber das war so, ich dachte, was ist denn, wo kommt denn das her? Das ist alles eine Fieberversion. Das erklärt nämlich auch dieses Pferd, was ja zwischendurch auch nochmal wieder auftaucht.
Ja, ich war da auf einer ganz leicht anderen Spur. Es geht in die Richtung. Aber ich glaube, wir haben es hier bei, das habe ich dann nämlich spätestens da gecheckt, bei Die Braut, die sich nicht traut, haben wir es mit einer Neuverfilmung des Exorzisten zu tun. Denn sie wird jedes Mal verrückt, wenn sie eine Kirche betritt.
Stimmt.
Die Anwesenheit von Gott macht sie wie besoffen, macht sie wie verrückt. Sobald das Kreuz zu sehen ist, lallt sie nur noch und ist nur noch so. Und deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, das ist Linda Blair. Da fehlt jemand, der ihr den Teufel austreibt.
Ja, das tut ja dann Richard Gere. Der könnte dann auch quasi so ein Pastor sein.
Deswegen ist die letzte Hochzeit auch nicht in einer Kirche.
Ah.
Bis, und vor allen Dingen kommen die Leute hinter dem Berg vor. Andere Geschichte. Aber ich bin jetzt noch an einer anderen Stelle. Sie hat ja eine Aussprache mit ihrer besten Freundin Peggy, deren Frisur übrigens Single bleiben möchte, wo es um Peggys Mann geht, mit dem sie unbeabsichtigt flirtet. Ja. Und Peggy ist deswegen auch echt nicht gut drauf. Ja. Zu Recht, wie ich finde übrigens. Und sie klären das, indem Julia Roberts ein lustiges Gesicht macht.
Stimmt.
Damit ist diese jahrelange Problem, was sie haben, geklärt. Mach nochmal das Gesicht aus dem Campingausflug von, keine Ahnung, 1974. Stimmt, ja. Und dann sagt sie erstmal, ich kann das nur machen, wenn mein Bein die Zeltstange ist. Okay. Das nehmen wir mal so hin, nachdem ja auch irgendwer Snoop Doggy Dogg ist.
Ich bitte um Asyl.
Ja, und mach dann ein Schnabeltiergesicht.
Ich möchte da nochmal an dieser Stelle jetzt einsehen, dass Nils am Anfang völlig recht hatte mit seiner Theorie, dass das natürlich alles filmisch so geplant ist und dass das echt super tighte Drehbücher sind, wo wie ich jede Sekunde so ausgeplant ist.
Nee, nein, du hast ja völlig recht. Nein, du hast ja recht. Du hast ja völlig recht. Nein, nein, du hast recht. Da hat sich jemand gedacht,
ich möchte dir doch nur recht geben. Also du hast offensichtlich, das ist genau so. Da hat sich ein findiger Drehbuchschreiber gesagt, an dieser Stelle, das ist genau auf der Hälfte zwischen dem zweiten Plotpoint und dem dritten Plothole. Das muss aufgefüllt werden durch eine physische Geste. Ah, Julia Roberts. Ah, dann nehmen wir das lustige Schnabeltiergesicht. Nein, das ist völlig richtig.
Es gibt übrigens eine Geschichte, eine Trivia zu diesem Gesicht. Und zwar wurde der Film gedreht und fast am Ende hat Julia Roberts in der Drehpause zu den Enkeln vom Regisseur dieses Gesicht gemacht, um die zu beschäftigen. Und er fand es so super, dass er die Szene im Nachhinein noch gedreht und eingebaut hat.
Geniale Entschuldigung, Idee. Genau das, genauso hätte ich gesagt, dass es entstanden ist. Genau, haargenau so. Guck mal, die kann ein lustiges Gesicht machen, weil das Gesicht ist schon echt lustig. Das ist ein gutes Gesicht. Und da muss man auch ihre Gesichtsstruktur für haben, damit man so ein lustiges Gesicht machen kann.
Aber die Idee war scheiße, wie kriegen wir das ein? Warte mal, sie könnte damit einen jahrelangen Streit lösen.
Ja, wahrscheinlich
aber war... Aber auch übrigens auf Nachfrage.
Wahrscheinlich war aber vorher so total die emotionale Aussprache zwischen denen drin. Aber dann hat der Regisseur gesehen, wie sie das lustige Gesicht gemacht hat. Schneid das mal raus, Jürgen. Wir machen da das Schnabeltier rein. Schon habe ich ganz laut gebrüllt. Ne?
Jürgen hat viel zu tun mit dem Film.
Jürgen ist echt voll dabei.
Mein Frosch kann Jürgen sagen. Jürgen.
Ganz kurz. Wir waren in der Kirche, Hochzeitprobe geht schief, ihr Zukünftiger haut ab und es ist klar, Richard und sie gehören zusammen. Das passiert ja in dieser Kirche, das passiert ja während der Probe zur Hochzeit, dass den beiden klar ist, dass sie ein Paar sein wollen. Mhm. Und sich auch sofort dafür entscheiden, also nicht, okay, dann ist der andere halt weg, naja, dann können wir jetzt zusammen sein. So.
Ich finde es auch gut, dass sie, das für mich ist übrigens, ich habe den Film auch genannt, Impulskontrolle der Film, weil ich finde es total gut, wenn Leute so wie die in dem Film immer wieder absolute Kontrolle über ihre eigenen, was sie so tun, verlieren und sie einfach dann auch vor dem Typ küssen, obwohl sie wissen, dass sie ihn ja gerade so verletzen. Ja. Sie können doch später weiter küssen oder erstmal das mit ihm klären. Das ist wirklich Impulskontrolle.
Aber sie haben ja letztendlich recht, weil es stört ihn ja auch nicht weiter. Er kommt dann ja auch zur Hochzeit von der Frau, die er eigentlich selber
an diesem Tag hat. Das fand alles ich auch
gut, dass ich es vorher gemerkt habe.
Und da meinte Nils, die ist halt so beliebt.
Ja, ist sie auch. Man kann ja einfach nichts übel nehmen.
Genau. Das ist ein bisschen verrückt nach Mary-mäßig.
Hat sie dir auch schon mal das Herz gebrochen? Ja, die auch, ja.
Und dann aber so, dann haut der ab und dann sind alle weg und dann sind nur noch Richard Gere und Julia Roberts alleine und stehen sie auf der Veranda der Kirche und stehen sich gegenüber und sagen so, okay, wir müssen das jetzt klären. Was ist jetzt mit uns beiden? Was ist das mit uns? Und der guckt sie irgendwie an und er sagt irgendwie so, dass sie, ja.
Ist sind wir denn nach dem Luau schon?
Luau?
Nee, das kommt dann, glaube ich.
Nee, ist, glaube ich, davor, weil das ist ja die Verlobungsfeier.
Ach so, stimmt, ja, stimmt. Dann sind wir nach dem Luau. Auf jeden Fall stehen sie sich dann auf dieser Veranda gegenüber. Wunderschöne Sonnenuntergangsstimmung und dann sagen sie, ja, was ist das mit uns beiden? Und er sagt irgendwie sowas wie, na, ist doch ganz klar, wir beide werden heiraten. Und dann guckt Julia Roberts ihn so an und dann wird für 5 Sekunden zwischengeschnitten, wie sie mit ihm auf einem Pferd sitzt, in Hochzeitskleidung. Und dann, dieses Bild erscheint nie wieder im ganzen Film. Das ist nur für diese 5 Sekunden ihre Gedanken. Wie könnte es sein, mit ihm zu leben? Ich sehe mich und ihn in Hochzeitskleidung auf einem Pferd. Okay, und dann kommt sie zurück aus der Erinnerung und sagt, okay, und küsst ihn. Das war ihr, wir haben ihre Gedanken visualisiert bekommen, was sie sich gerade vorstellt.
Drogenvision.
Aber das passt wieder zu dem Anfang, weil sie ist ja, glaube ich, auch von keiner einzigen Hochzeit auf dem Pferd weggeritten. Das heißt, dieser Anfang, ne, mit der U2-Musik, der ist ja, das ist ja auch einfach nur so eine, wie so ein Cover von so einer Romance-Novel. Und das ist jetzt quasi
Aber ist ja, nicht von nee, der
weil sie sagt dann nämlich später noch.
Ist er am Pferd auch bei der dritten?
Bei der dritten haut sie mit dem Pferd ab.
Ach so, dann ist das das, okay.
Aber ja. Sie sagt dann nämlich auch später, weil in der Vision, die du gerade genannt hast, die überhaupt keinen Sinn macht an der Stelle, sind die ja beide auf einem Pferd. Und sie sagt nämlich später zu ihm, ich will mein eigenes Pferd. Ja, und dann steht auch in dem letzten, bei der ihrer tatsächlichen Hochzeit, stehen dann da zwei Pferde angeleint. Ich denke, Leute, ihr müsst nicht all the way gehen mit diesem Bild. Das ist alles gut.
Diese Vision ist so krass unmotiviert da reingeschnitten. Das passt auch vom Rhythmus, vom Timing. Das passt überhaupt nicht. Das war wirklich unglaublich. Als wenn das so aus Versehen reingeschnitten worden wäre. Das fand ich echt krass.
Kann ich nochmal zurückgehen?
Ja, du möchtest aufs Luau, ne?
Noch nicht. Es gibt noch eine Szene, die ich auch genial fand, und da möchte ich gerne, dass Nils uns erklärt, wie die, wenn alles so durchdacht ist, was uns die sagen will. Freust du dich?
Ja, sehr. Pass auf. Shoot me.
Und zwar ist er ja in dieser Kleinstadt in einem Hotel, wo er auch einfach davor ein bisschen draußen auf der Terrasse jammt mit den Leuten und so. Und er weiß ja, wie es ist. Und er ist einfach so ein musikalischer Dude. Und übrigens hat er, das fand ich so lustig, weil die jammen ja einfach nur, ne? Die machen ja nur kurz den, und dann habe ich in der Trivia gelesen, dass Richard dass der nicht nur selber das gespielt hat, sondern den Song auch selber geschrieben hat. Okay, andere nennen das Jam, aber gut.
Also in echt ist er scheinbar auch so toll.
Ja. Er ist genial. Und dann, jedenfalls ist er aber in diesem Hotel und geht dann nachts den Flur lang auf sein Zimmer, nimmt sich aber noch die Zeit, dem Nachbarn in dieser mega krassen Kleinstadt, wo niemand die Tür abschließt, zu sagen, also meine haben sie schon mal geputzt, es wurden schon Schuhe geputzt und dann sind die nicht wieder zurückgekommen. Er sagt ihm im Prinzip, stell die nicht raus, die werden geklaut. Warum? Ja. Und ich merke auch, dass niemand so eine Emotion dieser Szene gegenüber hat wie ich. Leere Gesichter in die
Stimmt,
hier gucken.
Ja. Also für mich, der quatscht einfach immer alle Leute an. Es geht bei ihm nur so um Status, denen irgendwas Geiles zu erzählen.
In der Szene hat er sich ja wirklich nur unterhalten, damit er später ins Zimmer kommt, damit sie genug Zeit hat zu hören, dass er kommt und dann abzuhauen. Also das ist halt wirklich so eine richtig sinnlose Zeitverschwendungsszene.
Aber sie und Bob wohnen auch gar nicht zusammen, obwohl sie verlobt sind, ist mir aufgefallen.
Aber er soll mal bei ihr, als sie da den Rucksack für die Himalaya.
Aber sie wohnt doch bei Papa.
Für die Himalaya-Expedition
anprobiert. Mit eingezogen.
Jetzt sind sie die ganze Zeit da.
Auf jeden Fall gehen sie dann zusammen Kleid kaufen. Und ich finde es gut, dass Ike überhaupt kein Problem damit hat, in die Stadt zu kommen, Nacktbilder von ihr zu sehen, Freundschaften zu zerstören. Wir denken nur alle an das Tattoo, was er aufgedeckt hat. Hätte er einfach nicht machen müssen. Er bricht Freundschaften auf, der macht alles kaputt, überhaupt keine Moral. Aber als die Frau ihr dann das schöne Kleid nicht verkaufen will, da reicht
es. Ja, und das ist genau die
das
Szene.
Das ist sein Erweckungsmoment.
Das ist genau die Szene, also wo du normalerweise vielleicht in anderen Filmen so einen graduierlichen Übergang sehen würdest. Ne? Also so eine Charakterentwicklung von ich hasse sie zu ich mag sie. Ja. Ich habe das Gefühl, das habe ich irgendwie verpasst. Weil irgendwie vorher war noch so, und auf einmal, ich möchte, dass sie das Kleid jetzt hat.
Ja,
auf einmal,
und danach ist er auch wieder assi.
Dann sieht er sie im Kleid. Und ich glaube, da wird ihm zum ersten Mal klar, sie ist die Richtige für mich, denn sie hat das Kleid an.
Ich finde übrigens, muss ich mal zwischendurch sagen, Julia Roberts wahnsinnig schön.
Ja, das stimmt, die ist sehr attraktiv.
Aber auch seine Ex-Frau.
Ich finde Julia Roberts ja auch wahnsinnig hübsch, ist ja auch eine unfassbar hübsche Frau. Aber das ist der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, wo man sagen muss, dass Make-up und Kostüm da anscheinend nicht so richtig mit umgehen konnten. Es gibt in diesem Film, und es ist der erste Julia Roberts-Film, den ich sehe, wo das so ist, mehr Szenen, in denen sie irgendwie verunglückt gestylt aussieht, als sie irgendwie gut gestylt aussieht. Also schon alleine am Schluss, als sie ihn dann besucht in seinem Apartment, da hat sie einen hellblauen, verwaschenen Rollkragenpullover an, den man irgendwie ihren BH sieht oder ihr Unterhemd oder so. Und es sieht so mega daneben aus und es ist irgendwie alle, also sie hat auch so, die Haare sind oft so eine richtige Kackfrisur und die hat ja tolle Haare und so, aber die sind dann so komisch irgendwie zusammengebunden und gesteckt, dass da nichts draus gemacht wurde und auch Make-up, manchmal ist sie ganz blass und dann hauen die da noch Tonnen Rouge ins Gesicht und so. Also ich bin nicht der größte Make-up- und Kostümexperte, aber ich muss sagen,
bist du nicht?
In dem Film...
Nee, ich bin das. Ich bin der größte Make-up- und Kostümexperte.
Aber Uke, ja. Was sagst du denn dazu?
Nee, ich muss dann jetzt recht geben.
Okay, no, das war ja quasi eine gute, kurze Sache. Ich finde auch gut, dass ihrem Leben nebenher, neben dass sie wirklich mit jedem Mann in dieser Stadt offensichtlich was hatte, aber ihr auch noch so Tiefe gegeben wird, indem ihr Vater Alkoholiker ist.
Ja, aber auch nur kurz.
Poor Man's John Goodman übrigens.
Also das ist jetzt auch, muss man sagen, eine Backstory, die jetzt auch, wie ich, scheint jetzt nicht so richtig geschadet zu haben, außer dass ihr Selbstbewusstsein eh ein bisschen, weiß der Geier was ist, aber wann sieht man denn das? Wann ist das? Nee, der ist immer die ganze Zeit lustig und dann schläft er einmal im Auto und dann können wir auch über die Felder hüpfen.
Und dann gibt's auf dem Luau das ultimative Mansplaining.
Also Luau ist, die machen so eine Party im Hawaii.
Das ist der Polterabend.
Der Polterabend. Hawaii-Taka-Tiki-Tiki-Style. Genau.
Und alle haben so einen Toast und alles ist immer so witzig. Haha, hoffentlich bleibst du diesmal da stehen. Ding-a-ring-a-ding. Jeder hat da sowas zu sagen. Und Richard Gere kniet sich vor Maggie und sagt irgendwas und daraufhin rennt sie raus. Und dann sagt er ihr, die Männer kannten dich nicht, du kennst dich nicht, ich kenn dich, du willst nämlich das. Und zählt ihr auf, was sie will. Und diese Szene fand ich so Horror, so Oberhorror, dass er da einfach steht und das quasi für uns die Info ist, ach, endlich einer, der sie sieht, der sie ist, aber ist er ja nicht. Er sagt weder, ich glaube, du willst, sondern du willst das. Ein Mann, der das für dich tut, der morgens neben dir aufwacht und dich fragt, wie fühlst du dich? Und sie steht die ganze Zeit da und hat so ein Gesicht, weil es natürlich dann in der Situation auch die Rolle ist, so, oh ja, du musst mir sagen, wer ich bin, weil ich es nicht alleine kann. Diese Szene hat mich so wütend gemacht.
Ja, er ist auch immer noch widerlich da drin. Ja, in dieser, er ist total. Also umso mehr, ich verstehe das auch gar nicht.
Überhaupt kein Learning. In der fast allerletzten Szene, wo sie zu ihm nach Hause geht, um sich zu entschuldigen nach New York und sie den Satz sagt, sie haben mich alle nicht gekannt oder ich wusste nicht, was ich will, und da sagt er, ich wusste es.
Also das muss ich auch sagen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich finde, so in Pretty Woman, da ist er ja auch dieser Business-Typ, aber da ist er so ein bisschen wortkarg und du kannst gar nicht so viel in ihm lesen und du merkst ja, der verändert sich und da
total. Er hat Vorteile, über die er hinwegkommt.
Genau. Und das ist so, der ist auch, aber der Typ hier, dieser Charakter hier, ist einfach nur von Anfang bis Ende unangenehm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, Maggie, du hättest doch echt was Besseres abbringen können, oder nicht?
Ja, und in dem Moment, wo die sich übrigens küssen vor Maggies eigentlich aktuellem Verlobten, sagt er total genervt nach 20 Sekunden, Bob, kannst du dich nicht einfach für uns freuen?
Oh Gott.
Oder irgendwie so, sei doch einfach glücklich für uns oder so. Das ist wirklich...
Ja, aber diese Aussprache da auf dieser Hawaii-Party, die ist der absolute Horror. Eine der schlimmsten Szenen der Filmgeschichte. Die ist auch so scheiße geschrieben, weil wirklich, also er ist wirklich zum Kotzen in dieser Szene und man hofft, dass die sich niemals kriegen. Man hofft wirklich, dass der Film jetzt bitte einfach vorbei sein möge. Er soll wieder zurück nach New York und so, weil ist nicht auszuhalten.
Für mich wäre eine schöne Story eigentlich gewesen, dass sie quasi einfach merkt irgendwie, dass sie eben mit diesem Klischee bricht. Man muss nicht verheiratet sein. Ich habe mich da irgendwie in was reindringen lassen, weil alle das machen. Ich bin alleine happy, ich bastel hier an meinen Lampen rum, mache irgendwie einen Laden auf und bin irgendwie einfach eine gute Freundin und vögel vielleicht so ein bisschen rum. Aber dass sie sozusagen über diese Idee hinwegkommt, verheiratet zu sein, weil sie ihr eh nie gelegen hat. So, das hätte ich irgendwie nett gefunden. Und wenn er am Ende vielleicht einfach verbrannt wäre oder so.
Ja. Ich habe auch so gedacht, also sie wollen dann ja auch heiraten, ne? Sie sind dann ja auch in der Kirche.
Ja, auch noch so ein kleiner Gag, irgendwie, dass rechts die netten Leute sitzen und links sitzen Neo.
Ja, sitzen alle aus der Matrix. Ja. Sind alle aus der Matrix. Ja. Warum das? Was ist denn hier los?
Die witzigen New Yorker, so, ne?
Ja, alle in schwarzen Anzügen mit Sonnenbrillen, 1000 Mr. Smiths.
Und Handys.
Gleichzeitig übrigens im Keller der Kirche der Kindergarten, der einfach normalen Tagesbetrieb hat.
Aber wie geil wäre das so gewesen, wenn dieser Film da einfach endet, wenn sie einfach auch von ihm wegrennt und das war's.
Ja.
Also dieser Film hätte auf so viele coole Arten enden können.
Weil man war natürlich ein bisschen überrascht, also wenn man es zum ersten Mal gesehen hat, dass man dachte, jetzt bei ihm bleibt sie vielleicht oder so.
Ja.
Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass sie da in den FedEx-Wagen sagt, klassischer 90er-Jahre-Gag übrigens, dass die Frau dann sagt, wo fährt sie nur hin? Und der Typ sagt, egal wo, sie wird pünktlich um 10.30 Uhr zugestellt.
Also geniales Sponsoring. Also den FedEx-Slogan da noch mit einzubauen, das ist schon...
Aber es ist auch halt ein 90er-Gag.
Du, aber wenn er jetzt gewagt. Im UPS-Wagen hinterhergefahren wäre, das hätte ich noch gut gefunden. Dann guckt wer zuerst da. Wenn er dann wieder vor ihr da gewesen wäre, weißt du?
Ja.
Aha, ich bin nämlich schon, du wolltest hier zugestellt werden, aber ich bin hier schon, habe die Leute schon alle befragt und habe mit ihnen einen Kaffee getrunken.
Das ist eine gute Idee, Sponsoren gegeneinander ausspielen.
Ja.
Und was ist passiert? Was kann passieren? Was konnte vor Trump noch passieren oder vor 9/11, dass sowas die Schlagzeile einer nationalen Zeitung macht? Dass eine Frau zum vierten Mal jemanden nicht geheiratet hat, die auf einem Dorf wohnt, die niemand kennt.
Na, war vielleicht Sommerloch, man weiß es ja nicht.
Ja, aber das war wirklich, also dieses Loch, da konnte man den Boden nicht sehen. Da fällt heute noch ein Stein runter.
Das stimmt. Ich fand das übrigens auch... Weil das fand ich auch krass. Dann ist ja diese Hochzeit, wie gesagt, großer Medienrummel. Da gab es ja auch diesen geilen, wir haben da diesen geilen Typen gesehen, wir haben den ersten YouTuber gesehen auf dieser Hochzeit.
Ja.
So ein Typ, der sich selber mit so einer Videokamera filmt. Und tierisch was los, auch Nachrichtensender, eine Live-Übertragung so von der Hochzeit. Und dann haut sie ja wieder ab, haut dann eben mit dem FedEx-Wagen ab. Und die Hochzeit ist wieder geplatzt, Richard Gere steht auf der Straße, dann kommen die ganzen Reporter an und fragen ihn, was fühlen sie sich, wie fühlen sie sich jetzt und so, und er guckt nur so weg irgendwie und hält sich so das Gesicht so halbherzig zu, und dann sagt ein anderer, ja komm, jetzt ist gut, lass den mal alleine, dann ist Schnitt, vermutlich einfach einen Tag später. Julia Roberts steht wieder im Eisenwarenladen, nee, in ihrer Latzhose. Nee,
es muss ja ein halbes Jahr oder so sein, weil sie hat ja plötzlich die Lampen da in dem Laden, an dem er vorbeiläuft. Ja, die Lampen sind da
drin, das stimmt. Also ein bisschen später ist und
sie hat
die Lampen sind doch in New York nachher.
Ja.
Aber da muss ja ein halbes Jahr dazwischen sein.
Wir sind noch nicht in New York. Ach so. Nach der Hochzeit sind wir in dem Dorf, in dem Eisenbahnladen. Und da kommt irgendwer rein und sagt, hast du es schon wieder nicht gemacht oder irgendwie so. Mhm. Und da ist gar kein Reporter. Am Tag vorher waren 100 Journalisten auf der Hochzeit und die Braut ist wieder abgehauen. Jeder weiß, wo die arbeitet. Aber am nächsten Tag, als sie im Laden steht, sind alle wieder so, jetzt ist ja wieder Alltag, jetzt interessiert uns das
stimmt,
natürlich
ihre,
gar nicht
ihre
mehr.
Beste Freundin wollte nämlich mit ihr was trinken gehen.
Genau. Hm. Das fand ich so super weird. Ja, also gut, die würde doch belagert werden.
Na, aber das haben wir jetzt ja schon gelernt. Das wurde ja etabliert. Also man findet seine Ideen für Kolumnen in Bars, also ganz schnell, so in letzter Minute. Und man macht die News natürlich auch nur in der Sekunde, wo sie passieren.
Genau.
Also das ist ja wie ich. Ne? Also na gut, eine ordentliche Recherche gibt es nur, wenn man dann so eine Frau total stalkt. Wenn man wissen will, ob sie bei ihrer nächsten Hochzeit dann tatsächlich auch heiratet.
Aus Versehen verliebt.
Ja.
Eine Sache, die wir noch nicht geklärt haben und die vielleicht der Dreh- und Angelpunkt ist und vielleicht auch eine Tiefe in sich trägt, die wir noch nicht entdeckt haben, ist diese Eiersache.
Ja.
So, pass auf. Ich finde ja die Idee irgendwie ganz nett.
Nee, gut. Lass uns doch mal kurz vorher fragen, wie nimmst du denn deine Morgeneier?
Ich habe Eierphasen. Im Moment ist es Spiegelei.
Spiegelei. Mhm.
Aber oft gerne auch gekocht.
Und du, Nils?
Ich habe am liebsten doppeltes Spiegelei, also doppelseitiges Spiegelei.
Also einmal drehen am Ende.
Doppelseitig gebratenes
Spiegelei. Dass das Eigelb
Spiegelei
nicht weich bleibt.
Ah. Ja, ich habe ja immer, das sollte ich vielleicht auch mal probieren. Also es klingt beides gut, was ihr da macht. Also ich kann mich immer nie so richtig entscheiden, was ich möchte.
Ich mag ja, am liebsten mag ich eigentlich Ex-Benedict, aber das ist halt selber zu machen, so ein krasser Aufwand. Wenn ich im Frühstückscafé bin, esse ich immer Ex-Benedict.
Was ist nochmal Ex-Benedict?
Pochierte Eier.
Was ist nochmal pochiert?
Das ist quasi, das Ei wird aufgeschlagen und in heißem Wasser gekocht. Ohne, dass das Wasser drankommt, logischerweise.
Also und quasi aber ohne Schale ins Wasser gemacht.
Genau.
Und das hält dann aber so zusammen durch so ein System und dann hast du quasi okay, so ein etwas so größeres Ball.
Ich esse ja nie Eier morgens, warum rede ich überhaupt? Ich esse es immer nur, wenn ich in den USA bin. Ja, genau.
Okay, jedenfalls fand ich ja die Idee irgendwie ganz nachvollziehbar, dass an so einer Kleinigkeit sozusagen erkannt wird, dass sie eigentlich immer nur dem Mann nachlebt und eigentlich gar keine eigene Individualität entwickelt hat. So, ne? Und deswegen versucht sie ja später auch 20 kalte Eier wahrscheinlich, weil sie die nacheinander gemacht hat, vermute ich. Aber was, und das mag ich eben nicht, was so an den Haaren herbeigezogen ist, dass das uns das so verkauft wird, wie kommt er denn da überhaupt drauf, die Männer danach zu fragen? Also ich verstehe überhaupt nicht, weil der Priester ist ja der Erste, der sagt, ja und eine komische Frage hat er mir gestellt, wie du deine Eier am liebsten mochtest. Und da frage ich mich, wieso hat er das denn gefragt, wie kam er denn darauf? Was ist das, also weißt du, was ist das denn für ein Bullshit?
Aber war da nicht vorher irgendwas, weswegen er das gefragt hat? Hat nicht irgendwie, warte mal, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe.
Ganz sicher sogar.
Das schien mir irgendwie nicht komisch, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwer davor ihm mal gesagt hat, wie sie ihre Eier am liebsten mag oder irgendwas.
Ja, sie waren vorher in einem Café und da hat der Bob Frühstückseier bestellt und sie hat die genauso bestellt.
Genau.
Nee, aber die Frage
und da hat er das geahnt. Oder
hat er nicht die Frage vorher schon
gestellt? Das war vorher sogar, glaube ich. Ja,
das war, glaube ich, vorher.
Da ist es ihm erst aufgefallen, dass es bei denen auch so ist.
Ja, und dann
aber warum fragt man die zum ersten Mal?
Na gut, it's the power of journalism. Da stellt man auch hin und wieder mal ein paar Fragen, um die Leute so ein bisschen, ich frage auch mal so, na, wie geht's so?
Ja. Guck, und schlafen. Wie magst du deine Eier?
Ja, vielleicht, wer weiß, wo dieses Interview stattgefunden hat. Vielleicht bei ihm am Frühstückstisch und dann Dann haben wir gesagt, ah, wie tranken Sie denn Ihren Kaffee?
Und aber der Film hat sich wahnsinnig stark auf so Running Gags verlassen. Die Oma, die ihm einen reinhaut, die auch zum Schluss in der Küche war, die haben ja ganz New York dahin gekarrt. Ja. Der Typ mit den witzigen Shirts, den hätte man sich auch so sparen können einfach. Ja. So, ja. Das ist so ein Callback, was keiner gebraucht hat.
Das meinst du, diese Welt, die da geschaffen wurde, das wäre so eine kleine komische Märchenwelt mit ihren eigenen komischen, blöden, kleinen, auch nicht so richtig coolen Regeln, so, wo immer dieselben Charaktere wieder aufgetaucht sind. Die Oma fand ich übrigens ganz groß, ne? Also, die hätte ich mir auch noch öfter angeguckt. Die war für mich so ein kleines Meme, was da immer wieder aufgetaucht ist. Da kommt wieder die Klatsche Oma und die auch immer, ach, jedes Mal, also was, also sie haben geheiratet, sie, was, und dann, also, die ihn einfach immer schlägt.
Ja. Jetzt hat sich ja daran gestört, wie viele Menschen auf der Straße sind.
Das Komparsen-Game, das müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwie halb abschließend sagen. Das Komparsen-Game in diesem Film ist wahnsinnig strong. Sobald es eine Szene gibt, in der auf der Kamera der Ansatz eines Weitwinkelobjektivs gedreht ist, also sobald man klar ist, dass man relativ viel Szenerie sehen wird, hat anscheinend die Regieassistenz oder wer auch immer dafür verantwortlich war, die Bilder so zugekleistert mit Komparsen. In New York am Anfang, wenn er über die Straße läuft, und ganz besonders auffällig wird es, wenn er das erste Mal in das Dorf kommt oder in ein Dorf über die Straße läuft, wie viele Leute da unterwegs sind. Da sind plötzlich 50 Leute auf der Straße unterwegs, wo irgendwie, und zwar in der gleichen Minute, in der er da langläuft, wo nie so viel los ist. Das ist so wie hieß nochmal der Vorgänger von der Nackten Kanone, Police Squad, bei dieser Serie, da gab es mal so eine Szene, wo der Polizist und der Gangster sich jagen auf einer menschenleeren Straße und dann verschanzen sie sich beide hinter so Verstecken, weil es eine Schießerei gibt und sie schießen aufeinander und ab dem Moment, in dem sie schießen, laufen plötzlich 100 Leute über die Straße und haben Panik, dass Schüsse fallen und genauso ist es da auch, sobald die Straße zu sehen ist, laufen da plötzlich, da steht immer das Barbershop-Quartett, die vier Typen stehen da immer und sagen, kommen Sie auf unser Konzert morgen Abend im Gemeindesaal und so, stehen aber immer draußen, man müsste nie auf ein Konzert gehen, weil die sowieso immer draußen, die haben ja sogar einen eigenen Platz, wo die stehen. Ja. Da ist ja in diesem Beet ein Platz für die angelegt.
Und davor ist auch ein Schild, wo Barbershop Quartett
draufsteht. Ja, und davor stehen einfach immer so vier Leute, so einen halben Meter und gucken die an. Also die können den Atem von denen riechen, so nah stehen die vor denen.
Aber das ist die ewige Gleichzeitigkeit dieser Welt. Es passiert alles, was je passiert. Ja. In dieser Welt passiert immer jetzt. Genau. Deshalb lesen auch alle gleichzeitig die Zeitung. Genau. Und alles passiert in dem Moment, wo du auf die Straße triffst. Triffst du auch alle Leute, die du kennst, jedes Mal, wenn du da bist.
Das stimmt. Aber also da muss man wirklich sagen.
Aber diese Filme haben uns erzogen. Was?
Da muss man sagen, Komparsen, also die Komparsen-Situation war.
Die hatten wahrscheinlich einen extra, Regisseur, ne? Die hatten wahrscheinlich. Ja.
Meistens macht das der Regieassistenz. Die Regieassistenz darf die Komparsen inszenieren.
Ich sag dir eins, das war Second Unit nur für Komparsen. Das hat der eine Regisseur nicht mal mehr geschafft. Entschuldigung, das ist so anstrengend. Der braucht auch noch seine Motivation. Und die Backstory von dem Typen da hinten links, der da über die Straße läuft, habe ich noch nicht erarbeitet.
Es waren übrigens mit Absicht sehr viele Zwillinge und Drillinge zu sehen.
Wieso mit Absicht?
Weil es wohl so ist, hatte der Regisseur oder der Produzent schon so irgendwo gelesen, dass in so ländlichen Gegenden mehr Zwillinge und Drillinge vorkommen. Ey, und dem wollte er sozusagen.
Finde ich super, dass sie da an der Stelle auf Realismus gehen.
Weirdeste Trivia aller
Zeiten. Und vor allen Dingen gehen sie auf die Art Realismus, die total unrealistisch wird.
Sehr, sehr gut. Wie können wir durch Realismus einen Film noch unrealistischer erscheinen lassen?
Zwillinge und Drillinge gibt es auch immer am meisten bei Leuten, die sich künstlich befruchten lassen. Das ist doch am Land, aber eigentlich total unüblich. Ja, gut, außer bei Pferden und so.
Ja, wollte sagen, die Besamungsmaschinen, aber das ist eher, genau, für die.
Gary Marshall used twins and triplets as extras in numerous scenes after noticing the high number of twins in such a small town.
After noticing. Wie hat er das denn genoticed? Ist euch übrigens aufgefallen, wo wir gerade von diesem Gary Marshall oder wie er heißt reden? Mhm. Der Film ist dann ja doch auch recht ausufernd, aber in der Sekunde, wo die beiden sich dann am Schluss heiraten und kriegen,
ja,
da wird nicht mal mehr kurz geatmet und wir sind jetzt verheiratet. In der Sekunde steht da, directed by Gary Marshall.
Ja, stimmt.
Zack.
Der wollte seinen Namen.
Der hat übrigens wirklich Pretty Woman auch gemacht.
Ja.
Er wollte da unbedingt noch mit ins Bild.
Aber auch Princess Diary.
Echt?
Oder jetzt gerade aktuell The Odd Couple.
Naja, gut für ihn. Gut für ihn, freut mich, dass er...
Brooklyn Nine-Nine.
Ja, was?
Ja, Two and a Half Men. Ja, wahrscheinlich immer so einzelne Folgen.
Ja. Ja, oder nur die Komparsen. Er hat wahrscheinlich nur die Komparsen in allen Filmen gemacht.
Das ist ja übrigens, ich zeige euch mal ein Bild. Wenn ich dran denke, werde ich es auch
posten. Ah, was ist das? Das ist der Regisseur?
Ja.
Oder wirklich?
Ja.
Ja, das ist so einer.
Ist übrigens The Late Gary Marshall.
Oh.
Das ist so 2016. Einer der Das ist so ein Handarbeiter. Für den ist Regie Handarbeit. Das ist, der kann dir alles wegregieren, wegdirecten.
Ja, ja. Ja, wahnsinnig, so wahnsinnig viele Serien. Alle Serien, ja, ja, hier. So eins hier, Monk ist, und so.
Im Grunde genommen könnte man einen anderen Filmtitel zitieren und einfach sagen, Forgetting Gary Marshall.
Too soon?
Gemein. Ist der tot? Nee.
Doch, habe ich doch gerade so gesagt. Ah. The Late heißt verstorben. Ah.
Er war nicht zu spät, ja. Und mir ist vor allem auch noch aufgefallen, also das, um was ich jetzt vorhin sagen wollte, was ich gegen Ende sagen wollte, bezüglich des Anfangs, was dann ja am Ende passiert, nachdem sie geheiratet haben, ne, ist ja, Gary hat ja einfach nochmal alles reingepackt, also für alle die Leute, die noch nicht genug gelacht haben, das ist ja direkt, nachdem das fertig ist, stolpert ja nochmal einer über eine Mülltonne, dann rennt die Oma hinter so einem halbnackten Mann hinterher. Stimmt. Und dann meine Lieblingsszene im ganzen Film, dieser eine tolle Hund sitzt dann da am Tisch und guckt die Plastikversion desselben Hundes an. Ja. So, und das kommt alles nochmal hintereinander weg. Und dann hast du also, oh, ich habe den ganzen Film noch nicht genug gelacht, aber jetzt habe ich die ganzen Lacher nochmal schnell nachgeholt. Ja. Lachometer ist aufgefüllt. Aber habe ich auch genug Romance gefühlt. Dann wird der Film nochmal kurz zusammengefasst. Dann nämlich, dann werden die besten Szenen quasi nochmal gezeigt. Vor allem die schmachtenden Blicke von Richard Gere.
Ja, nee, aber dann kommen ja die, das ist ja quasi die Actor-Vorstellung. Ja,
aber es sind vor allem schmachtende Blicke.
Ja.
Und die sind auch alle nochmal chronologisch. Ja. Also alles nochmal schmachtend hinterher, dass ich dann also nochmal die volle Packung an Romanze gekriegt habe und nochmal ein paar Lacher hinten dran, weil wer lacht nicht, wenn jemand nochmal kurz über eine Mülltonne stolpert? Oder wenn der Oma hinter so einem Mann hinterher rennt, du, das ist auch.
Das war richtig. Ich glaube, viele Filme oder viele Ideen oder Konzepte oder Projekte oder wie auch immer entstehen ja aus einer kleinen Sache, so ein Satz oder eine Idee und so. Und ich glaube, dass diese Montage als erstes da war. Das glaube ich
auch. Und daraus hat sich das ja entwickelt. Das Pass auf, hier, ich spiele euch mal noch ein, zwei Soundfiles vor. Ich weiß jetzt nicht, welches sind. Vielleicht ist auch irgendwas Schmutziges dabei, weil ich das jetzt nicht sehen kann.
Unbedingt.
Ich nehme mal hier den.
Oh, da sind einige.
Der hat 34 Sekunden. Vielleicht wiederholt er was ich vorhin auch schon gesagt habe. Warte mal, ist der ja, der hier.
Maggie findet zu sich selber, lernt, welches Frühstücksei sie am liebsten mag und lernt an sich zu glauben und ihre eigenen Lampen auch in New York zu verkaufen. Endlich ist sie ein starker Mensch geworden, der weiß, was sie will. Während Richard Gere in seinem Trenchcoat durch den Central Park streicht und sich hoffentlich nicht irgendwo entblößt.
Ich finde auch gut, das war ja auch ein...
Hier, pass auf, einen habe ich noch, pass auf den hier noch. Ganz kurz, nur ganz kurz den hier, der ist ganz wichtig.
Also doch was Schmutziges. Was auch an der Szene so geil war, als er am Central Park da lang spaziert ist, dass er da so guckt und nach vorne und plötzlich so ganz erschrocken nach rechts guckt und so, als hätte irgendwer gehupt oder gerufen und er hat da aber nur gewohnt.
Ja, er rennt dann er geht da auf der anderen Straßenseite und rennt plötzlich zu dem Haus rüber, als wenn er denkt, hier sind meine Freunde oder hier muss ich ja rein, hier ist ja jemand, den ich kenne. Yes. Und dann ist das aber seine Wohnung. Ja. So gehen wir es auch immer. Ich schlender Gedanken verloren durch Berlin und denke so.
Vergedankenloren
und denke so über das Leben nach. Und
plötzlich springt dich deine Wohnung von hinten an. Ja. Komm zurück in mich, ins Warme.
Ich versuche dann immer von innen zuzuschließen, aber naja.
Der Trenchcoat hing auch wirklich runter wie so ein Sack. Also das war gar nicht gut.
Das kann er nicht tragen.
Nee.
Aber ihr Hochzeitskleid hat mir jetzt gefallen.
Mir hat das gefallen, das ist jetzt sexistisch, aber ich fand, sie hatte einen sehr guten Körper auf dieser Party, die ist ganz schön durchtrainiert, auf dieser Lomi.
Stimmt, auf
Luau.
Dieser Luau.
Auf dem Luau.
Ich weiß, wie heißt das? Ja, genau, Lomi, dachte ich gerade, aber es ist diese Massage, ne?
Hot Stone.
Ja.
Uke, abschließend, dieser Film, was hat der mit dir gemacht?
Würdest du ihn weiterempfehlen?
Du hast auch gerade gehört, was er mit mir gemacht hat, also er hat wirklich viel Ekel in mir hervorgerufen, muss ich echt sagen. Also ich fand,
hast du ihn alleine geguckt?
Nee, mit meiner Freundin zusammen. Und wir haben erst die erste halbe Stunde geschafft und dann am nächsten Tag dann die nächste Stunde, weil ich habe es nicht an einem Stück geschafft. Ich habe so gesagt, um Gottes Willen, wir haben zwischendurch was anderes geguckt, glaube ich. Red Sparrow war auch nicht so gut, aber und am nächsten Tag dann Baby Driver, das war dann wieder okay alles.
Ja.
Nee, ich finde, das ist tatsächlich ein Film, den man mal gucken kann, weil man muss ja nicht immer nur Sachen gucken, die gut sind, sondern man kann auch mal Sachen gucken, die mit Wucht bescheuert sind. Und da ist so viel bescheuert dran an diesem Film, aber dann auch, wie ich, sehr liebevoll. Also wie gesagt, also richtig, das ist kein Film, den mir jemand hingerotzt hat, sondern da hat sich jemand Mühe gegeben, nur nicht besonders gut. Weißt du, also wie gesagt, diese Szenen am Ende, der Hund, lass uns doch mal filmen, wie der Hund den Plastikhund anguckt. Alles klar, dann machen wir. Haha, wo drum in den neuen Film rein. Komm her, renne mal lang, stolpern da mal über die Mülltonne. Ah! So, das ist ja auch Aufwand. So, das hat auf jeden Fall jemand gemacht. Das ist ja in Ordnung. Und dann hat sich eben jemand mal wahnsinnig verrannt. Und ich muss echt sagen, Richard Gere, also Pretty Woman ist echt ein guter Film, finde ich, hat er sehr gut gemacht. Der ist also mir so unsympathisch nach diesem Film geworden. Und diese weißen Haare, ich finde sie so verstörend. Da ist also,
waren die nicht bei Pretty Woman auch schon weiß?
Ich weiß nicht, ob die so weiß waren.
Die waren eher grau, ne?
Ja. Also die sind ja leuchtend weiß-grau. Und da ist also so viel so seltsam dran und diese verständnisvollen Blicke. Und manchmal kann man ja auch Spaß dadurch haben, dass man sich über was aufregt. Ne, deshalb gibt es ja auch in jeder von diesen Popstar-Shows die Person, die du nicht abkannst. Das ist also dafür ganz okay. Ich glaube eher ein Film, den man mit mehreren guckt und sich ein bisschen drüber freut.
Mhm. Nils?
Ich fand's interessant. Ich finde es sehr interessant, solche Filme zu gucken, die ich vorher nicht geguckt hätte. Einfach aus kreischendem Desinteresse. Und das dann gucken zu müssen, finde ich immer eine gute Erfahrung. Und da dann aber wirklich auch so ranzugehen und zu sagen, okay, vielleicht ist es ja ganz gut. Und
vor allem
dann,
nicht nur zu gucken, sondern wenn man so Notizen macht und weiß, man spricht drüber, guckt man ja so einen Film auch nochmal viel intensiver.
Das stimmt. Und dann so, so fantastisch enttäuscht zu werden, das fand ich auch gut. Fand ich auch auf jeden Fall eine Erfahrung.
Ja.
Oh, falsch. Ich dachte, wieder ein Kotzgeräusch.
Achso, war aber gar nicht. Hast du wieder irgendwas erzählt?
Gleich mal über die.
Also, Uke, erstmal danke, dass du den Film geguckt hast. Und danke,
dass ihr mir die DVD auch geschickt habt.
Ja, die hast du jetzt zu Hause.
Nicht mal auf Blu-ray. Ja, ihr habt es mir auch richtig schön auf DVD. Nee,
weißt du was? Weil wir dachten, vielleicht will jemand das dann auch lieber schnell so auf dem Laptop im Zug gucken oder so. Und die meisten Laptops haben nur DVD-Player und keine Blu-ray-Player.
Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Aber ich finde es ganz schon interessant, dass wir auch alle unabhängig voneinander das Ding auch auf Deutsch geguckt haben. Ne?
Ja.
Warum haben wir das gemacht?
Wir gucken immer Filme auf Deutsch. Echt? Also ich allein gucke immer Englisch, aber mit Nils gucke ich immer auf Deutsch.
Ich gucke alleine auch immer Englisch.
Das wäre der Hammer. Ich finde aber übrigens so 90er-Jahre-Filme immer deutsch.
Ja,
komm.
Ich auch. Ja, so
Star Wars, Indiana Jones.
Ey, ich bitte um Asyl.
Wollen wir das bitte nochmal? Nee, das finden wir jetzt nicht mehr raus.
Pass auf, nochmal und abschließend nochmal, das Schlachtschiff Maggie hat eine Riesenbugwelle.
Nee, Entschuldigung, mein Lieblingssatz war, Moment, pass auf.
Ja.
Warte. Mein Lieblingssatz war, Moment. Warte. Moment.
Echt? Zeit.
Also zwei Sätze gibt's. Einmal glauben Sie, dass es für jeden von uns den richtigen Partner gibt?
Glaubst du das, Uke?
Und dann philosophieren Sie? Ja, glaube ich. Manno, jetzt hast du mich rausgebracht. So, und der andere Satz ist die Oma. Unschuldige Mädchen fürchten sich vor der einäugigen Schlange.
Natürlich die einäugige Schlange, die muss natürlich
mit. Die einäugige Schlange. Aber Großmutter.
Sollte die Folge jetzt heißen Uke Bosse und die Braut, die sich nicht traut, oder Uke Bosse und die einäugige Schlange?
Ich weiß ja, also einerseits ist es so, ich würde als Titel etwas wählen, was einerseits die Leute anzieht, diese Folge zu gucken, andererseits aber auch nicht so viel spoilt. Vielleicht nennt ihr sie einfach die einäugige Schlange, weil die, die es wissen, wissen es dann und die, die es nicht wissen, wissen es jetzt.
Überlegen wir nochmal.
Ja.
Da müssen wir nochmal mit unserem SEO-Berater uns zurückziehen.
Lieber Uke, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Der ersten Folge.
Danke für die Hühner.
Maria hat noch was.
Ja, es gibt noch eine kleine Abschlussservice für die Hörer von Uke. Und zwar, Uke, sag doch mal, einen Film kann was Aktuelles sein oder den du allen empfiehlst und einen Film, den du allen abempfiehlst.
Oh Gott, da bin ich jetzt ja richtig gut drauf vorbereitet.
Ja. Aber deswegen, das muss jetzt quasi auch keine ultimative Antwort sein,
nein, aber habe
so gerade so ein Gefühl.
Ja, habe ich dann irgendwas gesehen in letzter Zeit, was mich so richtig doll beeindruckt hat. Das letzte, was ich richtig toll fand, war, hat ja auch jetzt diverse Oscars gewonnen, da brauche ich ja nichts weiter zu sagen. Die Three Billboards haben mich total beeindruckt. Habe ich dann irgendwas gesehen, da war doch letztes, aber da komme ich jetzt nicht drauf.
Das war, als ich nackt war, als du da plötzlich ins Zimmer kamst.
Das wolltest du allen empfehlen oder nicht empfehlen?
Was?
Nils nackt.
Das kann man jedem nahtlos, nacktlos empfehlen.
Absolut, da kann ich nur zustimmen.
Ich habe Sonntag mal wieder versucht, den Tatort zu gucken, weil der von der Taz so schlecht geredet wurde.
Ja, das habe ich auch, das habe sogar ich auch gelesen. Das war irgendwie so ein Improvisationstatort.
Ja, ja, und das, so. Das finde ich immer super spannend. Und, was für eine Idee. Der war jetzt nicht richtig gut, aber ist ja nie. Und das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass die den als so schlecht empfanden. Der war einfach für mich völlig normal schlecht.
Ja, da haben wir doch zwei. Brauchst du dich ja gar nicht.
Ja, aber habe ich nicht noch was Schlaueres? Habe ich nicht noch letztens? Mute fand ich ziemlich schlecht. Mute habe ich geguckt.
Okay.
Mute von Duncan Jones.
Netflix Science
Fiction. Ja, von Duncan Jones. Da war ich letztens auch im Set, vor damals, als sie ihn gedreht haben.
Vor Rudd.
Und ich hatte, Ja,
den mag ich eigentlich.
Ja, ich auch. Ich hatte sehr viel Hoffnung, weil die haben auch wieder Geld, ne? Die, wieder Geld. Also es gibt den Euro nicht mehr, es gibt wieder D-Mark und auf den 10 D-Mark-Scheinen ist David Hasselhoff drauf. So. Und die haben so geile Sets gehabt und das ist ein Film, der wahnsinnig toll aussieht. Also,
hä, aber Paul Rudd spielt einen Deutschen oder was?
Nee, der spielt in Berlin.
Genau,
ja, aber wieso ist Paul Rudd
da? Nein, die Amis sind da wieder irgendwie. Keine Ahnung, habe ich auch nicht ganz verstanden. Das ist also spielt, das heißt so ein Cyberpunk-Berlin, was also richtig geil aussieht. Das ist nicht Cyberpunk, aber so ein Zukunfts-Berlin, was total geil aussieht. Mit du bestellst deine Pizza und die kommt mit Drohne angeflogen und ganz viele so kleine Dinger. Und das ist erstaunlich schlecht gespielt. Ich verstehe das gar nicht. Also so schlecht habe ich Paul Rudd noch nie in einem Film gesehen. Das ist ganz seltsam und ganz sinnlos. Und der Hauptdarsteller ist stumm. Und ich will es jetzt nicht spoilen, aber nee, ich spoil's jetzt mal nicht.
Okay, also Finger weg vom Mute. Und,
Finger weg vom Mute.
Finger dran an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Mhm. Und Finger dran an die nächste Folge von Wiedersehen macht Freude.
Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst, Uke. Und Maria und ich, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Seht ihr euch zwischendurch eigentlich auch oder trefft ihr euch eigentlich nur zum Podcasten hier in eurer Wohnung?
Hier ist eigentlich immer dunkel sonst.
Ich mute ihn.
Ja.
Ich bitte um Asyl.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Was?
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude.